Labrand von Andreas, Anna und Dominik.
Folge 107 in 15 Jahren um die Welt mit Ricarda.
Und damit herzlich willkommen zur weiteren Folge des Podcasts Labrand von Andreas Peter. Wunderschönen guten Tag. Außerdem dabei die Anna.
Hallo.
Und Ricarda, hallo.
Hallo.
Guten Tag, wir haben es gerade schon in der Pre-Show, die man auf Patreon hören kann, gratis natürlich, schon ein wenig unterhalten jetzt die vergangenen 10 Minuten zu ganz vielen wilden Themen, was wir so gemacht haben. Aber jetzt geht es eher darum, was du quasi schon die ganzen letzten 15 Jahre machst. Du bist nämlich irgendwie versehentlich seit 15 Jahren auf Weltreise. Wer bist du, wie bist du hergekommen, woher kennt man dich und was machst du so?
Also ich bin die Ricarda Peter und ja, ich bin seit 15 Jahren quasi in der Welt unterwegs. Das ist mein Leben. Ziehe von Land zu Land, also lebe quasi in den Ländern. Und ja, ich wollte eigentlich nur 2008 nach Kanada auswandern. Deswegen ist die Weltreise versehentlich passiert. Aber nach einem Jahr haben die mich aus Kanada wieder rausgeworfen und dann bin ich halt ins nächste Land gezogen.
Bevor wir zu deinem großen Upsi-Moment des Lebens kommen, mussten wir noch einmal ganz kurz auf unsere Familienverhältnisse zu sprechen kommen, weil wer uns länger hört, weiß, dass Andreas und ich ja Geschwister sind und auch beide Peter mit Nachnamen heißen. Nur heißt du auch Peter. Wir haben jetzt schon geklärt vor der Pre-Show, wir haben wahrscheinlich keinen Verwandtschaftsgrad. Also nicht verwandt, nicht verschwägert, nur aus Versehen der gleiche Nachname, nur falls Irritationen bestehen.
Genau.
Und jetzt kommen wir zum großen Upsi-Moment. Du hast gedacht, so ein bisschen Kanada, das gönne ich mir mal. Und was ist dann passiert? Wie kam es denn dazu?
Bist du jetzt Persona non grata in Kanada und darfst da nie wieder rein? Oder
nein,
hängt da so an der Einreise so ein Schild von dir? So, ja, haben Sie diese
so
Frau
Foto
gesehen?
Genau. Ja, überall.
Wanted, dead or alive. Ja,
10.000 Euro. Ja, genau. Letztes Mal haben die uns wirklich, also ich und mein Mann, letztes Mal haben die uns wirklich bei der Einreise zur Seite genommen, letztes Mal, das war vor 6 Monaten, und haben uns befragt, warum wir beim letzten Aufenthalt 3 Jahre in Kanada waren. Und dann habe ich dir erstmal daran erinnert, dass ja Corona war und dass das Land geschlossen war und dass ich gar nicht ausreisen durfte.
Ah ja, das ist schlüssig. Gut, ja, dann kommen sie rein. Ja?
Ja, genau. Aber da kriegt man schon, also da stehen dann so Beamte vor dir mit Waffen und die sind auch nicht besonders nett. Und was habt ihr 3 Jahre in dem Land gemacht? Ja.
Ich kann es mir vorstellen. Also ich denke mal nicht, dass es am Nachnamen lag. Als ich in Kanada eingereist bin für mein Auslandssemester, wurde ich auch ein bisschen komisch angeguckt, aber es lag am russischen Visum, was in meinem Pass war, denke ich. Oder habe ich bisher gedacht, weil sie dabei gestockt haben und nicht an meinem Nachnamen, dass sie gedacht haben, wir hatten doch schon mal eine, die hier länger war.
Ja. Aber da ist das Foto.
Ja, das war zu einer anderen Zeit. Sie haben das Foto
schon
angeguckt und mich angeguckt. Nee, jetzt geht's ja.
Oh, da besteht Ähnlichkeit. Ja. Oh, wirklich, weil du ein russisches Visum in deinem Pass hattest.
Ja, also die haben mich ja jetzt nicht gefilzt, aber die haben sich das schon länger angeguckt.
Also ich hatte zum Beispiel das UAI-Visum in meinem Pass und als ich in die USA einreisen wollte, da haben die mich wirklich gefragt, was hast du da gemacht, wie lange warst du da, welche Leute kennst du? Hallo?
Das, so schlimm war es dann nicht, aber ich war halt auch 17, als ich da eingereist bin. Also von daher haben sie wahrscheinlich da dann gedacht, aha, ein russisches Video.
Aha. Da fragen wir. Wo warst du in Kanada?
Ich war in Montreal. Und du?
Oh, Montreal. Oh, ich war das erste Jahr in Vancouver und dann war ich Banff Area, Banff, Lake Louise. Das kann ich jedem empfehlen, das ist wunderschön. Ja, Montreal war ich noch nicht.
Ah, okay. Ja, cool. Also wir hatten ja schon mal eine Kanada-Folge. Da ist auch die Region Vancouver Island, Banff National Park und so, ist da sehr stark im Fokus auf jeden Fall. Und nun müssen wir wissen, ne, wir reden jetzt gleich über dein Leben, über die letzten 15 Jahre, wie du so durch die Gegend gewandelt bist. Wir können jetzt natürlich nicht tagesgenau deine Highlights besprechen.
Ja, da brauchen wir nur 15 Jahre.
Genau. Das kann ich ein bisschen ziehen. Deswegen werden wir die Folge so ganz locker angehen, schauen, was hast du so in den Ländern gemacht, was sind deine nettesten Erfahrungen, irgendwie vielleicht auch irgendwie prägende Erfahrungen, Highlights, Lowlights und Anekdoten, die du so dabei erlebt hast. Und dann müssen wir natürlich auch noch auf deine Bücher zu sprechen kommen, die du darüber geschrieben hast. Wir würden dann natürlich naturgemäß in Kanada starten, weil ja da dann auch irgendwie die Entscheidung, wie auch immer bewusst sie fiel, dann getroffen wurde, dass ihr ab jetzt auf Weltreise seid. Darüber würde ich ganz gerne mit dir sprechen.
Sehr gern. Ja, wir haben quasi Informatik studiert und dann kam mir die Idee, dass ich gern auswandern würde nach Australien oder Kanada für ein Jahr oder zwei Jahre. Und dann kam Australien nicht in Frage, weil wir hatten eine Golden Retrieverin und die hätte dann 6 Monate in Quarantäne gemusst. Also blieb im Endeffekt Kanada. Aber es war eigentlich meine Idee, weil alle haben gesagt, du bist verrückt und das kannst du ja nicht machen und was möchtest du da überhaupt und glaubst du, da ist es besser als hier? Das stand ja gar nicht zur Debatte. Ich wollte einfach gern mal raus, mal woanders wohnen, mal was von der Welt sehen, mein Englisch improven und ja, auch mein damaliger Freund war absolut dagegen und meinte, wenn du das machst, dann trennen wir uns, da mache ich nicht mit. Aber ich habe alles organisiert, ich habe das Work-and-Travel-Visum beantragt, ich habe dann angefangen, mein Auto zu verkaufen und meine Wohnung zu vermieten. Und dann hat er gesagt, du meinst das echt ernst? Ja, ich meine das ernst. Ja, und jeder war dagegen. Also es gab keinen, der gesagt hat, hey, das ist toll, mach das. Die waren alle, du bist verrückt und du weißt ja gar nicht, wie das ist und du kannst da drüben dir gar nichts aufbauen und oh mein Gott. Ja, aber ich habe es gemacht und er hat dann gesagt, okay, dann komme ich mit. War aber nie begeistert und alles war meine Schuld. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann, oh, ich wusste es. Ja, es war gar nicht so leicht. Mhm. Aber so im Nachhinein kann ich sagen, jeder sollte das machen. Also egal, was man für einen Traum hat, man muss das einfach machen. Egal, wer dagegen spricht. Das ist ja unser Leben, weißt du, man muss es einfach machen.
Definitiv, YOLO, ne? Also an der Stelle. Ja, also ich meine, dieses, ja, den Schritt so ins vollkommen Unbekannte machen, ist natürlich ein total wichtiger und ein total guter. Und da gibt es wahrscheinlich auch viele gute Gründe, daran Zweifel zu haben. Aber es gibt noch mehr gute Gründe, das Leben zu leben. Und ich finde, du hast es genau richtig gemacht. Ich hätte dich supported.
Oh, danke.
Und das endlich nicht nur retrospektiv, weil ich weiß, dass es geklappt hat. Ja, aber wie bist du da angekommen? Also hattest du wirklich
Mit Flugzeug.
Genau, mit dem Flugzeug schätze ich auch. Wahrscheinlich nicht mit dem Rad. Man muss ja für so eine Einreise, muss man ja auch was Bestimmtes mitbringen und zum Beispiel eine Einladung haben aus dem Land oder ein Visum oder Working Visa oder ein partnerschaftliches Visum oder sowas. Wie war das da bei dir?
Also man muss eigentlich, also wenn man eine spezielle Altersgruppe hat, ich glaube bis 35 Jahre, dann darf man das Work-and-Travel-Visum für Kanada beantragen. Mhm. Und dann darf man einfach ein Jahr in dem Land bleiben und arbeiten und leben und ja. Da braucht man keine Einladung, da braucht man auch nichts vorweisen. Also ich hatte mir schon vorher eine Wohnung gesucht, die hatten wir dann auch schon bei der Ankunft, aber ich hatte noch keine Arbeit und nichts, ja. Das habe ich alles dann, oder das haben wir dann alles vor Ort gemacht.
Okay. Cool. Und den Ort, an den ihr gereist seid, also in Vancouver, da habt ihr euch auch so beruflich ganz gute Chancen ausgemalt und habt gedacht so, okay, das hat sowohl das, was wir so vom Leben wollen, nämlich Nationalparknähe und einfach geile Gegend, aber halt auch Großstadt im Sinne von, da kommt man als ITlerin auch ganz gut durch. Oder wie war die Entscheidung?
Ja, wir hatten uns ein bisschen größere Chancen errechnet, weil wir halt allgemeine Informatik studiert hatten. Und dann hatten wir uns Chancen ausgerechnet, dass wir uns einfach bei den Firmen bewerben und dann quasi auch genommen werden. Aber das war so gar nicht der Fall. Also mit einem Work-and-Travel-Visum möchten die irgendwie nur die Leute haben, die in Customer Service arbeiten. Und eigentlich nicht so für die wirklich guten Berufe, sage ich jetzt mal, die wirklich gut bezahlt werden. Deswegen haben wir dann, also ich habe dann quasi bei Starbucks gearbeitet und mein Mann hat dann in der Tankstelle gearbeitet. Wir hatten dann 4 Jobs, 4 oder 5 Jobs gleichzeitig, weil Vancouver so unglaublich teuer ist. Und ja.
Ja, stimmt.
Und in Kanada darf man auch mehrere Jobs haben. Das ist nicht ganz wie Deutschland, wo man dann alles abgezogen bekommt. In Kanada wird es sogar gefördert, dass man mehrere Jobs hat. Das ist da ganz natürlich. Ist wahrscheinlich auch in der USA so, nicht?
Das bestimmt.
Nicht so genau.
Bestimmt,
aber ich kann es mir voll gut vorstellen, dass man mit einem Work-and-Travel-Visum nicht die höher bezahlten Jobs bekommt, weil die wahrscheinlich die Erfahrung, also das ist jetzt so mein Bauchgefühl, die Erfahrung haben, dass Leute, die Work and Travel machen, halt auch ein großes Augenmerk aufs Travel haben und wahrscheinlich die Einarbeitung und ja, die Füllung dieses Jobs, wenn es immer nur eine Kurzfristigkeit quasi beinhaltet, für die wahrscheinlich ein bisschen doof ist, dass das bei euch gar nicht so war und dass das halt schon auch an eine Bleibe sozusagen geknüpft war. Genau, das hat dem wahrscheinlich dann entgegengestanden.
Genau, wir hatten eigentlich geplant, zu bleiben.
Ja, genau.
Ja, ja. Aber das Schicksal hatte dann andere Pläne. Und nach einem Jahr war das Visum quasi zu Ende. Und dann haben unsere Arbeitgeber noch gefragt, ob sie das Visum verlängern sollen. Und wir hätten das dann auch eingereicht. Aber da hat die kanadische Behörde das schon abgelehnt. Und dann hat sie uns 3 Tage gegeben, um das Land zu verlassen. Und dann haben wir das Land verlassen.
Okay.
Ja.
Wo ging es für euch hin? Also das waren diese 3 Tage die kritische Zeit, in der ihr gesagt habt, ach, Weltreise wäre ganz gut.
Ja, schön wär's. Aber es war so, dass wir hatten halt alles neu gekauft. Wir hatten einen neuen Start in Kanada, hatten halt auch alles, neue Möbel gekauft und ein neues Auto, nicht neues, aber ein Auto gekauft. Und dann haben wir gedacht, wir können jetzt nicht nach Deutschland gehen. Also ich habe gedacht, ich gehe nicht mehr zurück nach Deutschland, weil das wäre ja irgendwie ein Schritt zurückgehen. Weil ich hatte ja schon alle Zelte abgebrochen und wollte eigentlich, ja, ich möchte gern was von der Welt sehen. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind dann von Kanada durch die USA, durch Mexiko, durch Guatemala, Honduras, El Salvador. Das war damals unglaublich gefährlich, ohne dass wir das wussten. Bis nach Panama gefahren mit unserem Auto und der Matratze auf dem Dach, weil die haben wir extra neu gekauft und die wollte ich nicht zurücklassen. Natürlich völlig irre.
Ich hatte mir es aber gerade, als du es erzählt hast, in etwa so vorgestellt, weil du gesagt hast, neue Möbel gekauft. Ich habe mir so vorgestellt, dass ihr einfach so ein Sofa auf dem Dach habt oder so.
Ja, genau. Ja, genau.
Die Couch muss mit. So.
Die Couch muss mit. Ja, wir hatten es wirklich neu gekauft und die Matratze, glaube ich, erst 2 Monate neu, bevor wir das Land verlassen mussten. Die lasse ich nicht da.
Ja.
Die nehme ich mit.
Verständlich. Okay, und dann, also Panama, wie war das eine bewusste Entscheidung, Panama, oder habt ihr das so beim Fahren quasi gemerkt, ach, lass mal nach Panama?
Das war irgendwie das 1 Monat, bevor wir das Land verlassen mussten, hatten wir Amerikaner getroffen und die haben gesagt, Panama ist so schön, da müsst ihr unbedingt hin, wenn ihr irgendwo hingehen sollt, dann Panama. Okay, haben wir gedacht, dann gehen wir nach Panama, probieren wir es aus.
Janosch' Freunde werden sich jetzt an, oh, wie schön ist Panama, erinnern. Also auch Janosch hat es schon gesagt.
Es ist tatsächlich so schön. Es ist tatsächlich sehr schön.
Sehr gut, dann hat er wenigstens da recht.
Ganz andere Welt als Kanada, aber auch sehr schön.
Was habt ihr da dann gemacht? Also ihr habt dann eure Matratze und euer Auto genommen. Hattet ansonsten wahrscheinlich erstmal nur Reisepläne oder hattet ihr auch Pläne, euch da fester jetzt zu etablieren?
Also wir hatten gar keine Pläne, wir haben einfach gedacht, wir fahren jetzt nach Panama und dann schauen wir mal. Und dann ist unser Auto ist tatsächlich von Kanada nach Panama in die Stadt David gefahren und da ist es stehen geblieben. Motorschaden, das war es dann mit dem Auto.
Eigentlich also wollte ich runter bis nach Feuerland. Ne?
Genau, aber das Auto, das hatte einfach die Schnauze voll.
Auch verständlich irgendwo.
Verständlich, gell, ja. Wir hatten auch ungefähr so gedacht, ach, 1 Monat, wir schaffen es in 1 Monat. Das war natürlich völlig irre. Das haben wir natürlich nicht geschafft. Wir haben, glaube ich, 3 Monate für diese ganze Reise gebraucht, ja.
Mhm. Ja. Wow, habt ihr unterwegs, also ich meine, natürlich macht man unterwegs Stopp, das ist mir schon klar, aber habt ihr bewusste quasi Auszeiten genommen, unterwegs euch Länder, euch Städte angeschaut?
Ja, wir haben uns viel in der USA angeschaut und mein Mann hatte auch Verwandte, die haben wir besucht für 1 Woche. Ja, in Mexiko, das war natürlich, also von Amerika nach Mexiko fahren, das war wie in den amerikanischen Filmen. Man fährt einfach rein, keiner hält einen auf, nichts, also wie mit der Matratze, nachts. Einfach rein, da gibt es keine Immigration, da gibt es keinen, hey, stopp, nix. Wir sind einfach reingefahren in die nächste Stadt und ins Hotel. Das war völlig verrückt.
Auf dem Rückweg wäre wahrscheinlich die Matratze auseinandergenommen worden.
Auf dem Rückweg ist so eine lange Schlange, das ist unfassbar. Da steht man bestimmt einen ganzen Tag, bis man über die Grenze kommt.
Unfassbar.
Das ist grauenvoll.
Ja. Okay, also Mexiko, habt ihr da irgendwas gemacht? Habt ihr euch da länger aufgehalten? Weil du bist ja auch gerade in Mexiko, also es scheint nett gewesen zu sein.
Also damals war es grauenvoll. Oh. Damals, also gerade die Städte an der Grenze, Denver und Houston in Amerika, die sind natürlich unglaublich schön mit hohen Gebäuden und alles Glas und alles sauber und alles schön. Und dann kommt man in Mexiko rein und da war alles kaputt. Mhm. Die Straßen waren kaputt, Löcher. Und dann war zu diesem Zeitpunkt, das war 2009, da gab es gerade diese Drogenkriege und die waren auch genau da, davon hat man natürlich keine Ahnung, die waren genau da, wo wir reingefahren sind. Und in der Nacht im Hotel haben wir auch die Schüsse gehört und natürlich haben wir uns nichts dabei gedacht. Das haben wir alles erst viel später erfahren. Aber genauso sah es da halt auch aus. Also alles war komplett kaputt. Und das war ganz schön gefährlich. Uns ist ja nichts passiert, aber es war ganz schön gefährlich. Und ja, da habe ich Mexiko eigentlich nur arm in Erinnerung. Also ziemlich arm ist es jetzt auch noch. Wenn man natürlich in die Touristengebiete fährt, dann ist es wunderschön. Also hier in Cancun ist natürlich erste Welt. Mhm. Aber wenn man halt in die anderen Gebiete in Mexiko fährt, dann ist es ganz schön arm. Das ist nicht so schön anzuschauen.
Ja, ja, da, ja, es muss ja einen Grund dafür geben, dass die Schlangen an der Immigration so lang sind oder beziehungsweise am Grenzübergang. Und
ja, genau.
Es auch wieder illegale Grenzübergänge gibt. Ja, okay. Das heißt, ihr habt euch da gar nicht so unfassbar lange wahrscheinlich aufgehalten, oder?
Nee, wir sind einfach wirklich, also wir sind bis runtergefahren nach Veracruz. Da war es ganz schön, das ist ja wieder Touristengebiet. Mhm. Da waren wir 2 Tage, aber dann sind wir weitergefahren. Und dann wurden die Länder, die wurden immer, immer schlimmer. Also wir haben schon gedacht, Mexiko wäre schlimm. Dann kamen wir nach Guatemala, das war dann nochmal ärmer. Mhm. Da lagen dann quasi verhungerte Hunde und Katzen am Straßenrand. Das konnte ich gar nicht sehen. Ich wollte die alle einladen und mitnehmen. Aber das Auto war ja schon quasi voll. Ja, das war furchtbar. Und dann wurde es immer schlimmer und dann haben einfach normale Menschen standen an der Straße mit riesen Pistolen und haben versucht, uns anzuhalten. Und beim ersten Mal dachten wir, das wären Polizisten, weil man kennt es ja nur, nur Polizisten haben große Waffen. Und dann wollten wir gerade anhalten und dann kam uns so ein Auto entgegen und hat gesagt, fahrt schnell weiter, haltet einfach niemals an. Oh mein Gott. Also das war ganz schön. Danach hatte ich so viel Angst. Also wenn man in diese Länder reist, dann geht es sogar, wenn man einfach nur mit einem Rucksack unterwegs ist, weil dann hat man nicht so viel. Aber wenn man mit so einem großen Auto, wir hatten so einen großen Van, wenn man mit so einem großen Auto unterwegs ist, dann ist das natürlich eine riesige Geldquelle. Mhm. Und dann zieht man natürlich die Aufmerksamkeit auf einen und dann kann es ganz schön gefährlich werden.
Ja, das stimmt.
Wir hatten erst jetzt hier in Mexiko den Fall, dass 3 Jungs, 2 Amerikaner, 1 Australier sind mit so einem riesen Pickup und 9 Reifen über die Grenze gefahren und wollten da zelten gehen. Ja, und dann wurden sie erschossen, in so einen Brunnen geworfen. Also Kopfschüsse sogar in den Brunnen geworfen.
Scheiße.
Ja, nur wegen den Reifen. Die wollten noch nicht mal das Auto, die wollten einfach nur die Reifen. Das ist doch furchtbar.
Nimm die Reifen.
Und dann haben die Polizei in dem Brunnen haben sie festgestellt, da lagen noch viel mehr Leichen. Oh. Okay. Also ich glaube, wir hatten ziemlich Glück.
Ja, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass die Folge in die Richtung geht. Ach, okay. Ja, das, also,
Entschuldigung. Okay, wieder mehr positive. Aber es war, wie gesagt, es gibt halt immer gut und schlecht, weißt du? Also Reisen ist nicht immer nur schön, außer man reist in Resorts. Dann ist natürlich schön, aber
du, da bin ich komplett bei dir. Also nochmal, um das so ein bisschen aufzudröseln. Ne? Wir beschäftigen uns schon auch mit der Kehrseite. Ne? Also sobald man irgendwie reist, erstens nimmt man sich selbst auf Reisen mit, ne, und die eigenen Erfahrungen und die eigenen Einschätzungen von Situationen, ne, und wie du sagst, man denkt erstmal, das ist die Polizei, die da steht, ne, und man denkt einfach nicht daran, dass man da potenziell sein Leben lassen könnte. So ging es diesen 3 armen Jugendlichen auch. Und ja, aber natürlich gibt es diese ja, diese Regionen und diese Welt. Also davor die Augen zu verschließen wollen wir gar nicht. Ich hatte jetzt nur nicht direkt gedacht, dass wir über ermordete Jugendliche sprechen.
Ja, so. Ja. Jetzt kommen auch wieder bessere Themen.
Ja. Ja, viel schlimmere Themen würden es auch einfach nicht geben.
Ja, ja, da sagt, ich hätte da schon noch ein bisschen mehr Storys
okay.
auf Lager.
Skip that.
Oh, ich habe noch so eine Story in Panama. Da war so ein Amerikaner, das muss ich erzählen.
Okay.
Da war so ein Amerikaner und der hat beschlossen, der freundet sich mit anderen Amerikanern an, die ein Grundstück haben. Hat er auch gemacht und dann hat er die erschossen, hat die begraben und hat ich sehe deinen Gesichtsausdruck und hat quasi das Haus übernommen und dann hat er schon 4 Grundstücke gehabt, aber beim letzten hat er den Hund gehabt, ne, den Hund hat er behalten, die Frau hat er erschossen, den Hund hat er behalten und dann hat der Ehemann, der war gerade in Panama City, hat dann immer versucht, sie zu erreichen und wir haben den Wild Bill genannt, der Wild Bill hat dann quasi mit den Handys hat den zurückgetextet. Hat quasi so getan, als wären die Menschen noch am Leben. Hat quasi den Angehörigen einfach zurückgetextet. Aber der Kerl hat das gemerkt, ist dann zum FBI gegangen. Die kamen dann, haben untersucht und dann, der ist dann geflüchtet. Dann haben sie ihn an der Grenze geschnappt und ja, jetzt ist er im Gefängnis.
Ihr kennt den, ihr hattet da Kontakt, ich habe den einmal
im Supermarkt getroffen. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Es war halt so ein Amerikaner und dann 5 Tage später habe ich das dann erfahren.
Oh mein Gott, scary. Also das ist so Netflix-Produktion, hätte das sein können, ja. Definitiv.
Ich sollte mal anfragen.
Ja, genau. Interview mit Ricarda Peter, wo Bauchbinde sagt, hat ihn im Supermarkt getroffen.
Ja, genau.
Wow. Ja. Ja, okay, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gruselig und auf jeden Fall das, was man normalerweise in True Crime Podcasts oder so hört. Gut, dass euch soweit nichts dergleichen passiert ist, also offensichtlich nichts direkt Vergleichbares. Gehen wir doch mal auf der Route nochmal weiter. Ihr seid durch Mexiko durch, dann Richtung Guatemala, da war es noch ärmlicher. Habt ihr da längere Zeit verbracht? Habt ihr euch ein bisschen mit Landleuten, Wanderschaften, was auch immer, beschäftigt?
Nee, das haben wir da so gar nicht. Wir sind da einfach nur weitergefahren, weil wir dann halt nach Panama wollten. Es war uns auch damals, also damals war es noch extrem arm, war es uns einfach zu gefährlich und zu arm. Also uns haben auch die Polizisten gestoppt auf dem Weg und die musste man dann immer Geld geben, so $1, $2. Dem einen haben wir Tennisbälle gegeben, dem anderen haben wir eine Winterjacke gegeben und dann durfte man halt weiterfahren. Aber das summiert sich natürlich, wenn dann jede 5 Meter hält dich so ein Polizist an und möchte gern etwas haben, hatten wir auch irgendwann mal die Schnauze voll und wollten einfach nichts mehr bezahlen, nichts mehr geben. Und dann haben sie Nicaragua-Grenze, haben sie das komplette Auto auseinandergebaut, like komplett. Die haben es ausgeräumt und das Auto, die haben alles abgebaut, das Lenkrad, die Reifen, alles. Und immer wieder, gibt uns Geld. Nein, wir haben kein Geld mehr, Schluss. Boah. Dieses Auto war in kompletten Einzelteilen zerlegt.
Boah.
Das hat 24 Stunden gedauert und dann haben sie gesagt, okay, dann verpisst euch. Und wir, ja, aber ihr müsst das Auto auch wieder zusammenbauen. Ich meine, was ist denn da los?
Haben sie es auch gemacht?
Ja, die haben es gemacht, aber die waren nicht begeistert.
Ich habe noch so 5 Schrauben über. Ne?
Ja, genau. Deswegen ist das Auto wahrscheinlich kaputt gegangen danach.
Ja. Also
das war schon ganz schön furchtbar. Also ja, ich sage ja, wenn man mit so einem großen Auto unterwegs ist, dann zieht man einfach die Leute an, die glauben, man hätte jetzt unendlich Geld und das ist dann auch nicht so vorteilhaft.
Ja,
wenn man einfach mit einem Rucksack durch die Länder reist, dann ist das nicht so problematisch, aber ja.
Ja, gerade auch, ne? Also du bist halt als Touristin da und das wird ja sowieso offensichtlich mit Wohlhabendsein gleichgesetzt.
Genau, das stimmt, ja.
Also ich meine, im Vergleich zu den meisten Leuten,
ja, sind wir halt auch wohlhabender, ja. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch weniger Kosten, als wir in Deutschland oder in Amerika oder Kanada haben. Das darf man auch nicht vergessen. Wir verdienen mehr, aber wir haben auch mehr Ausgaben. Das ist halt immer so relativ, weißt du?
Ja.
Aber bei uns muss natürlich keiner hungern. Ist natürlich, in Mexiko hungern schon viele Menschen und in den anderen Ländern, Guatemala, da ist es noch viel, viel schlimmer. Ja, leider.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr niemand, weil, also es gibt ja Studien dazu, dass ganz viele
Kinder
zum Beispiel, trotzdem, ne, flächendeckend stimme ich dir da voll zu. Ja.
Okay. In Panama ist es zum Beispiel super, dass wenn man seine Kinder dort zur Schule schickt, dann bekommen die dort auch regelmäßig Essen, weil viele Familien können zum Beispiel kein Essen für die Kinder providen und deswegen, wenn sie die in die Schule schicken, dann wird in der Schule dafür gesorgt, dass die Kinder auch regelmäßig essen. Also erstmal fand ich das ziemlich schockierend, dass die Eltern anscheinend ihre Kinder nicht ernähren können, aber dann fand ich das einfach eine super Idee. Also, ja.
Ja, also die Problematik haben wir tatsächlich in Deutschland auch.
Die habt ihr auch?
Ja.
Also die haben wir auch?
Ja.
Verrückt. Das habe ich nicht gewusst.
Genau, nee, also das, ich kann, nagelt mich jetzt nicht auf eine Zahl fest, aber es gibt durchaus Kinder und in einer Anzahl, die statistisch relevant sind, die ohne Frühstück aus dem Haus gehen müssen und kein Geld für Mittagessen haben, die dann auch über Schulessen quasi unterstützt werden müssen. Deswegen gibt es ja auch so verschiedene Projekte, die das so ein bisschen aufgreifen müssen, die dann auch sagen, dass Schulessen kostenlos sein muss oder halt auf jeden Fall stark subventioniert. Genau. Ja.
Das ist ja furchtbar.
Ja, ist es auf jeden Fall. Also muss man halt auch auf dem Schirm haben, ne? Also es sind halt so unsichtbare Themen in unserer Gesellschaft, wenn man sich so in der Bubble bewegt.
Ja, ja. Das stimmt.
Zurück nach Oh, wie schön ist Panama. Ihr seid angekommen, euer Auto hat beschlossen, dass ihr angekommen seid. Wie ging es für euch weiter?
Ja, wir sind erst in David angekommen, da ging das Auto kaputt, Motorschaden, wahrscheinlich wegen den 6 Schrauben, die fehlten.
Vermutlich.
Einfach Schraube reinschrauben, geht wieder. Die haben wirklich versucht, also wir haben dann, unser Nachbar war auch ein Deutscher, Roland hieß der, und dann noch ein paar andere, die haben wirklich versucht, das Auto zu reparieren, indem sie auf dem Motor rumhauen. Habe ich auch noch nie gesehen. Aber es hat natürlich nicht funktioniert.
Also. Bei Druckern funktioniert das, glaube ich. Da hast du schon mit Anschreien versucht.
Ja, genau, aus und wieder anmachen.
Oder beim Computer nochmal neu starten.
Genau.
Ja, aber das Auto, das wollte einfach nicht mehr. Das war am Ende. Ja, und dann haben wir, habe ich ein bisschen recherchiert und die schönste Gegend in Panama ist Bocas del Toro, das ist so eine Archipelago, so eine Inselgruppe, so eine karibische Inselgruppe und ich muss wirklich sagen, die ist wunderschön, gibt natürlich auch, ist auch ein bisschen gefährlich, aber ist wunderschön und da sind wir dann hingezogen und da haben wir dann 3 Jahre gewohnt.
Krass, okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie lange seid ihr da geblieben? Okay, 3 Jahre?
3 Jahre, das war, ja. Wie? Wir hatten dann sogar einen eigenen Affen. Also wir hatten dann einen Affen, also so ein Kapuzineräffchen.
Und das hat euch einfach regelmäßig besucht und dann habt ihr irgendwann gesagt, du gehörst jetzt zu uns.
Nee, das war so, dass die Einheimischen, die haben den quasi als Baby der Mutter weggenommen und haben den dann im Dorf, also wir haben auf so einer Insel gewohnt, Bastimentos, das waren hauptsächlich Leute aus Jamaika. Und ja, da gab es keine Straßen, keine Autos, man konnte nur mit dem Boot hin und dann gab es einfach nur eine Straße und so ein paar zusammengewürfelte Häuser und hinten dran war Dschungel. Und dann sind die einfach losgezogen und haben so einen Affen geklaut, so ein kleines Äffchenbaby und haben ihn dann mit ins Dorf genommen und quasi aufgezogen, nicht sehr nett aufgezogen und der wird dann natürlich ein bisschen größer und irgendwann kommt er in die Pubertät und dann verursacht er natürlich Probleme und dann wollten sie ihn töten und dann habe ich gesagt, wir nehmen ihn und dann haben wir ihn quasi abgekauft für viel zu viel Geld, aber wenigstens konnten wir ihn retten und dann war das gar nicht so einfach, dann haben wir ihn quasi in unser Haus genommen, aber der war so verstört, dass man konnte den gar nicht zu nahe kommen, der hatte so extreme Angst, dass der geschlagen wird und misshandelt wird, der hat geschrien, mir haben so die Ohren wehgetan und ich konnte den gar nicht beruhigen, der hatte einfach Todesangst, also der hatte wirklich Todesangst vor uns, ich habe bestimmt eine Woche oder 2 Wochen gebraucht, bis ich ein bisschen beruhigen konnte und ja, ein bisschen nähern konnte und dann natürlich, irgendwann hat er uns vertraut und dann hat er das Haus unter seiner Kontrolle gebracht und dann war er quasi der Teufel. Ja.
Das
so ein Affe ist ganz schönes Paket zu handeln.
Ja. Ja, gleichzeitig denke ich mir halt auch, Gott, was ist da? Das ist vorher schiefgegangen. Also, ist ja furchtbar.
Ist furchtbar, ja, ja.
Habe ich auch ganz viele Gedanken zu, die noch nicht spruchreif sind. Okay.
Die hatten auch noch so einen anderen Affen, der war auch voll süß und den wollte ich dann eigentlich auch noch nehmen, weil der war so klein, also den haben sie noch eher der Mutter weggenommen und der war einfach viel zu klein, der ist noch nicht mal gewachsen, so klein war der und dann wollte ich den unbedingt haben, aber die wollten ihn mir nicht geben und dann ist er dann auch gestorben, weil er war einfach, der hat es einfach, dieses ganze Chaos da, das hat er nicht verstanden oder nicht überlebt, ja, verständlicherweise, das war dann zu viel, ja. Furchtbar. Ist halt furchtbar, ist halt, ja.
Aber also ist das die Agenda dahinter, sie dann einfach teuer zu verkaufen? Oder?
Ich hoffe, das haben die jetzt nicht zum Geschäft gemacht. Ja, das muss man auch immer beachten, wenn man dann den Tieren hilft und dann denken die, oh, damit kann man Geld machen und dann wird es quasi eine Agenda. Da muss man auch ein bisschen aufpassen.
Ja, definitiv. Ja, schwierig. Ihr wart 3 Jahre da. Du hast ja gesagt, ihr wart aus Versehen dann auf Weltreise. Ich meine, der Prozess, nach Panama zu reisen, da wollt ihr jetzt hin, das war ja schon ein sehr aktiver. Wie fiel diese Entscheidung, da jetzt 3 Jahre zu bleiben? Habt ihr von Anfang an gesagt, hier lassen wir uns nieder? Oder habt ihr gedacht, so, ach, wir gucken mal, was wird und plötzlich waren 3 Jahre um?
Ja, genau. So war das quasi. Wir sind da hingereist und dann gucken wir einfach mal, schauen wir mal, wie wir da leben können. Und am Anfang war das ja auch gar nicht so leicht, weil wir hatten kein Work-and-Travel-Visum und keine Chance, irgendwie Geld zu verdienen. Also war das ganz schön furchtbar und viele schlaflose Nächte, die wir durchstehen mussten. Weil wenn man absolut keine Ahnung hat, wie man jetzt seinen Lebensunterhalt verdient, dann ist es ganz schön beunruhigend. Ja. Und ja, wir haben dann irgendwann so ein, also wir wussten gar nicht, ob wir überhaupt bleiben können, wie wir das machen und wie wir uns finanzieren. Das stand damals alles offen und ob wir nicht doch zurück nach Deutschland müssen. Ja, aber wir haben dann erst ein Urlaubsmagazin ins Leben gerufen. Dann haben wir so eine Firma in Honduras gefunden, wo dann mein Mann, Freund, angefangen hat, als Informatiker zu arbeiten. Und so haben wir halt, ich habe schon mein zweites Buch, glaube ich, veröffentlicht. Und so haben wir halt nach und nach, haben wir halt angefangen, uns irgendwie was aufzubauen, sodass wir quasi unterwegs auch von irgendetwas leben können. Mhm. Aber wenn wir nicht losgezogen wären zum Beispiel, also das ging zum Beispiel alles nur unterwegs. Diese Möglichkeiten hätte es von Deutschland aus gar nicht gegeben. Es wäre gar nicht, also ich hätte gar nicht gewusst, wie ich mir in Panama und so, man kennt ja keinen vor Ort. Erst wenn man da ist, lernt man quasi die Leute kennen und dann, ja.
Ja,
ich hatte quasi dann Urlaubsmagazin von der kompletten Insel und dann hatte ich natürlich auch die ganzen Hotels und Restaurants, die dann quasi Werbung in dem Urlaubsmagazin gemacht haben und dann lief es halt. Es lief dann ganz, ganz gut. Ja.
Cool. Ja, also sowas kann man halt auch wirklich erst unterwegs, weil wie hättest du darüber schreiben sollen? Also auch wie hättest du deine Bücher schreiben sollen? Also über was hättest du geschrieben?
So. Genau, ja. Ja. Ich hätte es mir vorstellen können, aber
ja, ein theoretischer Guide.
Alles nicht vorstellen können. Ja. Genau. Also wenn du auf Reisen gehen würdest, dann wäre es so.
Genau. Ich habe gegoogelt das.
Ja, genau.
Also von daher, ja, war auf jeden Fall nur so möglich und ist daraus geboren. Und ich meine, wer hätte gedacht, dass du mehrere Bücher schreibst in dem Moment, als du noch Informatik studiert hast? Also ich glaube nicht, dass es da schon Teil deines Plans war oder Teil deiner Realität, oder?
So gar nicht. So ja. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich ein Buch schreibe.
Ja.
Das kam quasi, auch quasi hat sich das mit der Reise entwickelt. Als wir nach Kanada gegangen sind, dachte ich, ach, ich schreibe jetzt mal darüber. Das ist bestimmt interessant für viele Menschen, die das auch machen möchten oder mit der Idee spielen und sich vielleicht nicht trauen oder nicht die Possibilities haben. Also dachte ich, schreibe ich drüber und dann hat sich das quasi so aufgebaut.
Ja.
Und mittlerweile sind es 12, oder? Die du insgesamt geschrieben hast, wenn ich es auf deiner Webseite richtig gesehen habe.
Ja, es sind 12, 13, jetzt sind es 13, genau. Ah, ich habe gerade mein neues Buch veröffentlicht, Scheiß drauf, geh reisen.
Dann, das taucht hier in der Liste noch nicht auf. Ja, es ist doch schon eine ganze Menge auf jeden
Fall. Dann
haben
wir direkt den Untertitel für die Folge gefunden.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ich fand den Titel klasse.
Ja. Scheiß drauf, geh reisen, aus Versehen 15 Jahre Weltreise.
Ja, und wir sind quasi immer, also wir sind nach Kanada gegangen, ohne dass wir die Idee hatten, wir gehen wieder weg. Also wir wollten in Kanada bleiben. Und dann war das quasi dasselbe auch mit Panama, als wir dann endlich mal wussten, oh, wir haben jetzt so Einnahmequellen, dachten wir eigentlich, wir bleiben in Panama. Mhm. Aber dann nach 3 Jahren habe ich gesagt, wir müssen jetzt wieder los, ich möchte doch gern jetzt wieder woanders hin.
Und läuft dann so ein Reisepass nicht irgendwann ab?
Ja, der läuft irgendwann ab. Oder der Affe, der hat ihn auch völlig zerpflückt. Oh, der sah aus.
Der Affe einfach oder der Reisepass?
Einfach die Seiten, ja, der Affe auch. Einfach die Seiten rausgerissen und, ach, hör auf. Angeknabbert.
Gibt es die deutsche Botschaft in Panama, wo man da hingeht?
Panama City, ja, also Panama Stadt, ja. Da gibt es die deutsche Botschaft, ja.
Sehr praktisch, sehr praktisch.
Sehr praktisch, ja.
Also wir sind jetzt quasi bei Jahr 4, 4,5, richtig?
Genau, ja, ja.
Okay. Und da hattest du dann...
Ich muss mal so eine typische Andreas-Frage stellen, weil ich nun mal halt beruflich da unterwegs bin. In welchem Land zahlst du Steuern?
Oh, in Deutschland.
Hast du noch einen Wohnsitz?
Wohnsitz habe ich da nicht, aber ich habe jetzt eine Publisher-Company und deswegen muss ich wieder Steuern zahlen, ja. Also das erste Jahr habe ich in Kanada Steuern gezahlt. Genau, aber jetzt muss ich wieder in Deutschland Steuern zahlen, ja. Bin wieder in unserem Land angekommen.
Okay, willkommen zurück.
Ja, genau. Ja. Ich habe gerade erst vor 10 Tagen meine Steuererklärung eingereicht. Aber das mag ich ja immer nicht so.
Für 22 oder für 23?
Ja, für 23, Gott sei Dank.
Das ist super früh, das ist ja voll okay.
Bist du früher als ich?
Oh, die nerven mich immer, Das, naja, das kommt zu spät, was dauert denn da so lange? Ja, mein Gott.
Ja, ich glaube, wenn die da so ein Auslandsvermerk haben, dann sind die da bestimmt ein bisschen schneller dran.
Ja, ja, im Zweifel,
die wissen
auch
nicht mal, wie sie dich kriegen, an welche Adresse sollen sie die Post schicken.
Also ich mein, genau, richtig. Ja. Könntest du mit so einem Adler oder so einer Brieftaube schicken. Genau. Oder Harry Potter mit so einer Eulenpost.
Ja. Ja, ja gut, ey, dann alles klar. Das war so, sorry, das spukte mir die ganze Zeit im Kopf rum, weil, naja, Berufskrankheit, ja, tut mir leid.
Bevor du nicht schlafen kannst, frag lieber, ne?
Ja, ja, so ist es.
Aber das war auch die Sorge bei der Einreise in Kanada letztes Mal, dass ich halt, während wir da waren, ob wir denn kanadische Kunden hätten und ob wir da arbeiten würden, weil wir in Kanada ja keine Steuern zahlen. Das war also denen ihre größte Sorge.
Ah, ja.
Ja, ja.
Okay,
der Staat
also,
möchte gern immer sein Geld.
Definitiv, das ist die wichtigste Frage bei der Einreise. Ja, okay, ja, Jahr 4 insgesamt raus aus Deutschland und du hast eines schönen Tages gesagt, ich muss wieder los. Wie
genau,
kam es dazu und wohin ging es dann?
Also Panama war zum Beispiel ziemlich wild. Und da war auch das Problem mit Malaria und Dengue. Mhm. Und dann haben die irgendwann angefangen, ganz viel zu sprühen dagegen. Die haben irgendwie Gift aus Amerika gekauft und das haben die angefangen zu sprühen. Was ja auch in Ordnung war, weil bei uns haben die Häuser verlassen und dann haben sie die Häuser besprüht. Aber zum Beispiel in den indigenen Vierteln waren die Leute noch zu Hause. Die sind einfach in die Hütten reingestürmt und haben dort gesprüht im großen Maße. Und dann sind die ganzen Neugeborenen sind dabei gestorben. Also das war
auch Scheiße.
Furchtbar. Also ich sage ja, ich habe ganz viele Sachen erlebt.
Wir sind jetzt hier bei 50 Minuten der Aufnahme und ich habe, glaube ich, schon das dritte Mal einen halben Nervenzusammenbruch. Wie scheiße kann man denn sein?
Genau, das habe ich auch gedacht. Und ich habe auch wirklich, ich habe versucht, da hinzuschreiben und die Leute zu erreichen und denen das versucht mitzuteilen, also ich und zwei, drei Amerikanerinnen, aber du hast einfach absolut kein Gehör gefunden. Das war, also als wären die Leute nicht ganz wichtig. Die waren einfach, wir müssen was gegen Dengue machen und dann waren die völlig wahnsinnig. Also ich meine, Dengue und Malaria, ganz ehrlich, sind da eigentlich ganz normale Krankheiten. Natürlich sterben da einige Menschen von, aber für die sind damit aufgewachsen. Für die ist es gar nicht so schlimm, wie ich sag mal, für unser Immunsystem. Okay. Naja, und ich bin dagegen auch allergisch geworden, also richtig schlimm allergisch, dass ich keine Luft mehr bekommen habe und mein Arm ist angeschwollen und hat so gejuckt, dass das dann alles offen war und dann hat er sich entzündet und dann musste ich eine Woche ins Krankenhaus und ich konnte dann nicht mehr atmen, also ich war wie so ein Detektor. Wenn ich irgendwo hingegangen bin, konnte ich sofort rausfinden, hier wurde gesprüht und dann musste ich weg und dann mein Hals ist angeschwollen, also es war furchtbar und es wurde immer schlimmer und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt wieder gehen. Ich kann hier nicht mehr bleiben, das ist ja.
Ja, und wenn dir das als ansonsten gesunder Mensch das passiert, dass du merkst, wo vor einer Zeit gesprüht wurde, dann kann man sich das, Andrea, nur erahnen, was für furchtbare Konsequenzen das haben musste. Wir haben einen neuen Untertitel, Alles, was verkehrt ist mit der Welt, in keine Ahnung, wie lang die Folge wird, aber ich bin sprachlos. Okay, ist auf jeden Fall, wie du beschrieben hast, ein sehr guter Grund, da wegzuziehen. Denke
ja.
ich. Wohin ging es dann?
Dann ging es auf die Bahamas. Das war wirklich schön. Also es ging eigentlich nur auf die Bahamas, weil der Flug, ich habe einfach Flüge gegoogelt, wo könnten wir jetzt hingehen. Das war ganz spontan und dann gab es diesen Flug auf die Bahamas nach Nassau und der war so billig, dass ich gesagt habe, okay, dann gehen wir dahin. Und dann sind wir dahin gegangen. Okay. Ja, das war am Anfang noch alles so, ach, wo gehen wir hin? Okay, gehen wir da hin.
Wo ist schön?
Ja, genau.
Mit so einem Dart einfach geworfen. Ja, okay.
Ja, hey, das mache ich das nächste Mal. Augen zu binden und dann werfen.
Es geht hinter den Kühlschrank.
Mist.
Ja, oder so.
Ja.
Okay. Ja, also Bahamas klingt paradiesisch erstmal für den sehr uninformierten und einfach nur Bahamas als Begriff kennenden Menschen. Du wirst uns wahrscheinlich gleich verstörende Geschichten erzählen,
wieder,
was
genau,
auf den Bahamas passiert.
Ich habe schon wieder so eine Geschichte. Ja, warum sollte es auch einfach nur schön sein?
Vielleicht finden wir so ein Gleichgewicht. Was ist schön, was ist aber auch absolut katastrophal.
Ja, genau. Ja. Also die Bahamas sind wunderschön. Mhm. Also ich finde, der schönste Strand, da gibt es diese ganzen Inseln. Ich meine, Johnny Depp hat auch so eine private Insel in den Bahamas. Die sind alle wunderschön und noch so unberührt. Und es gibt noch nicht so viele Touristen. Mhm. Und es ist einfach wunderschön. Ist natürlich auch unglaublich teuer. Aber wir hatten dann Glück. Wir sind dann von der Hauptinsel auf die Nebeninsel gefahren. Abaco heißen die. Mhm. Das sind so drei Abaco Islands. Und da sind wir einfach rumgelaufen und haben die Leute gefragt, ob es irgendwo ein Haus zu vermieten gibt, was wir mieten könnten. Und dann haben die uns zu so einer Tankstelle geschickt und haben gesagt, da sollen wir nachfragen. Das sind quasi die, ich sag mal, die alles regeln für die Insel. Da sind wir hingegangen und die haben uns tatsächlich ein Haus vermietet. Das war gar nicht so teuer. Also es war erschwinglich, riesengroßes Haus mit riesengroßen Garten, wunderschön. Und da haben wir dann gewohnt für 2 Jahre. Okay. Und sind dann einmal im Monat sind wir quasi zum Strand gefahren. Da ist Linksverkehr auf den Bahamas, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Mhm. Sind wir zum Strand gefahren, wie heißt es? Treasure Key. Treasure Key ist der schönste Strand der Welt, wenn man mich fragt. Ja, das war alles wunderschön, bis wir dann irgendwann mal erfahren haben oder beziehungsweise war immer dieser eine Kerl, der ist uns irgendwie, also ich fand, der hat uns irgendwie verfolgt, der war dann plötzlich da und dann war er im Supermarkt hinter uns und dann, der war einfach überall. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, irgendwas stimmt mit dem nicht und dann hat er uns tatsächlich mal angeredet und wir kamen dann ein bisschen ins Gespräch und dann haben wir uns, irgendwann wurden wir auch befreundet, sage ich mal. Und dann hat er uns erzählt, dass unsere Vermieter, die uns das Haus vermietet haben und die alles regeln auf den Inseln, natürlich, dass sie alles regeln, weil die sind einfach, ja, die größten Drogendealer. Und die glauben oder die haben die Vermutung, dass wir vom FBI oder, nee, vom CIA sind, genau, weißt du? Und ich, oh mein Gott. Ja, das war dann ganz schön gefährlich. Also da kam ich dann nach Hause, nachdem er uns das erzählt hat, kam ich dann nach Hause und wir müssen sofort die Sachen packen, wir müssen sofort los, wir müssen sofort wegfliegen.
Aber ist ja, das dann also, nicht erst recht suspicious?
Wir sind aufgeflogen. Ja, wir müssen weg. Ja. Vor allen Dingen, ich meine, es ist ja so eine kleine Insel, da gehen ja auch nur einmal am Tag Flieger. Ist ja nicht so, dass man einfach mal fliegen könnte, wenn man wollte.
Ja, und aber ist dann die Fluggesellschaft nicht auch von denen geschmiert? Okay, also es wird
genau,
spannend.
Genau, ja. Ja, es war irgendwie so, also ich habe ja nicht so viel rausbekommen, aber ich habe rausbekommen, da wurden irgendwie die Drogenpakete wurden von Kolumbien mit den Flugzeugen, also mit privaten Flugzeugen, wurden quasi rübergebracht über das Meer, da wurden sie abgeworfen und unsere Vermieter sind quasi mit dem Boot rausgefahren und haben die wieder eingesammelt, haben die auf die Insel gebracht und dann ins Labor und da wurden die dann halt in kleine Päckchen abgepackt und was sie damit gemacht haben, weiß ich auch nicht. Ja.
Okay, krass. Welche Drogen?
Aber die haben uns nichts getan, das muss man auch dazu sagen. Vielleicht haben sie drüber nachgedacht, aber die haben uns nichts getan. Die haben dann irgendwann, ich habe denen dann ein Buch von mir gegeben, weil ein Buch oder zwei Bücher sind ja ins Englisch übersetzt und dann habe ich denen einfach so ein Buch von mir gegeben. Ich bin Autorin. Ich arbeite nicht für Amerika.
Also aber auf jeden Fall wäre es krasse Cover, wenn das so wäre.
Aber ja, das wäre das beste Cover. Das habe ich auch gedacht. Vielleicht sollte ich das mal melden bei dir. Ich meine.
Okay, was war das? Wahrscheinlich Koks, oder?
Das war Kokain, ja, ja, genau. Ja.
Ja. Ja. Ich kenne mich aus.
Ja. Du kennst dich auch.
Ja. Nee, Kolumbien war dann naheliegend.
In Kolumbien, genau, dann kann es nur, ja, nur Kokain sein, ja. Ja.
Okay, also euch ist dann erstmal nichts passiert, so, ja.
Uns ist nichts passiert.
Ihr seid dann.
Die waren auch super nett, die haben dann, als dann von meinem Mann die. Also als meine Schwiegermutter dann zu Besuch kam, dann haben sie noch das Haus ausgebaut und dann, wir hatten schon 3 oder 4 Schlafzimmer in dem Haus, aber die wollten unbedingt noch neue Schlafzimmer bauen und dann, ja, also die waren super nett und vielleicht hatten sie auch andere Gründe, um ins Haus zu gehen, genau, ja, vielleicht haben sie so Kameras installiert oder keine Ahnung, oh Gott, ich hoffe nicht.
Es bleibt offen, aber okay,
ja, genau.
Krass auf jeden Fall.
Und er ist sogar noch dann, nach 2 Jahren haben wir dann wieder das Land verlassen und als wir dann am Flughafen waren, ist er sogar noch zum Flughafen gekommen und hat quasi beobachtet, dass wir jetzt fliegen und ich dachte so, oh mein Gott, was macht der denn jetzt hier?
Könnt ihr das Päckchen vielleicht mitnehmen für uns?
Ja, genau. Ich habe auch gedacht, lass die Koffer nicht unbeobachtet. Ja. Weil wir sind wieder durch Amerika geflogen, weißt du? Oh mein Gott.
Ja, also ihr musstet kein Päckchen transportieren, das war einfach nur
nein.
So, und sind sie wirklich weg? Ja, okay, also waren wohl offensichtlich doch nicht von CIA. Gut.
Ja. Was ein Glück. Ich hoffe, die wurden auch zwischenzeitlich nicht hochgenommen, weil sonst denken die, das waren wir.
Ja. Ja. Also genau. Ich meine, du hast es jetzt uns erzählt. Wir sind jetzt Mitwissende und wir sind im Internet vertreten. Und wir haben gesagt, wie wir alle mit Nachnamen heißen. Ich weiß nicht, ob wir das schneiden müssen.
Wir brauchen alle neue Namen und neue Pässe.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall genug, um ein neues Hörspiel darüber zu schreiben. Es kommen sogar Affen vor.
Ja, siehst du. Deswegen schreibe ich Bücher. Ich meine, so viele Sachen, da muss man ja loswerden. Definitiv. Glaubt dann immer gar keiner. Weißt du, wo soll ich anfangen mit Erzählen? Ich meine, so viele Geschichten.
Ja, ich merke es auch auf jeden Fall. Also wir haben Bahamas, es sieht sehr schön aus. Außerdem krasses Kartell.
Also, ja, krass, gell?
Ja. Aber ich finde, verglichen mit den anderen Geschichten war das halbwegs abzusehen. Naja.
Genau. Ist ja auch so in Mexiko. Also ich meine, hier wird alles regiert vom Kartell. Also wirklich alles. Also es, man redet zwar so nicht drüber, aber hier in Mexiko, wenn man hier in Mexiko lebt und so, dann weiß man schon, dass also das Kartell hat das Sagen und es regiert einfach das komplette Land. Ja. Ja, leider.
Ich habe Queen of the South sehr intensiv geguckt. Also an der Stelle Empfehlung, Netflix-Serie.
Oh, sehr schön. Ich habe zum Beispiel die Netflix-Serie mit Columbia, oh Gott, manchmal weiß ich nicht das deutsche Wort oder das englische Wort. Kolumbien. Ja, mit Pablo Escobar gesehen und auch hier mit, wie hieß der Pasco, der Drogendealer hier in Mexiko?
El Chapo, oder?
El Chapo, genau, das ist es, ja.
Ja. Wenn du Drogendealer in Mexiko suchst, ist das der erste Treffer.
Ist das, ja, siehste.
Ja, spannend. Okay, also, ihr seid gut von den Bahamas runtergekommen da war ja die Entscheidung, da nicht mehr zu sein, quasi auf Basis derer, dass eure CIA, also ich meine, dass ihr nicht aufgeflogen seid, sondern, ne? Oder gab es da noch einen anderen Faktor für eure Abreise?
Oh nee, da hatte ich mich dann irgendwann dran gewöhnt, weil nichts passiert ist, habe ich mich dann, aber am Anfang wollte ich genau deswegen weg, aber dann ging das ja alles wieder, dann war das in Ordnung und die haben uns ja auch nicht bedroht oder irgendwas, also es gab keine Indizien, also ich meine, die hätten einfach uns wahrscheinlich erschossen, da hätte es keine Anzeichen vorher gegeben, nicht nach dem Motto so, 24-Stunden-Notiz.
Ja, das ist die erste Warnung.
Ja, genau. Ja, aber ich wollte dann einfach also Südamerika sehen, ich habe gedacht, 2 Jahre Bahamas war schön, aber da gibt es ja nichts zu tun, außer Strand. Mhm. Sonst kann man da absolut nichts machen. Boot fahren, Strand, Schnorcheln, das war's. Und ich wollte unbedingt jetzt auf Reisen gehen und Südamerika gehen. Mhm. Und also haben wir das gemacht und sind von den Bahamas quasi weiter nach Ecuador geflogen. Da haben wir dann langsam angefangen, so richtig zu reisen. Also Ecuador waren wir nur 3 Monate und dann sind wir nach Peru, da waren wir 7 Monate. Chile hat uns gar nicht gefallen, da sind wir nach 1 Monat wieder einfach raus aus dem Land. Mhm. Und dann weiter nach Argentinien, da waren wir dann auch 7 Monate. Mhm. Ja. Und dann weiter nach Brasilien und so weiter. Ja.
Okay.
Also da haben wir wirklich angefangen, jetzt reisen wir mal ein bisschen.
Ja, ja, so ein bisschen Dynamik reingekommen und das
ein bisschen schneller jetzt unterwegs sein, weil falls ich 15 Jahre später in einem Podcast darüber berichten muss, kommen wir nie zum Ende.
Genau, genau.
Schön. Mit schneller reisen.
Sehr, sehr vorausschauend von dir, vielen Dank dafür.
Ja, siehst du.
Aber wie war eure Reiseart? Also ihr wart bis dahin, wart ihr ja immer so, dass ihr dann halt in einer Unterkunft wart und da halt gelebt habt. Wie seid ihr dann so ins Reisen übergegangen?
Genau, wir haben dann wieder unsere Sachen gepackt und dann in Ecuador angekommen, hatten wir jetzt kein Auto, haben uns aber dann ein Auto geliehen, als wir angekommen sind und sind dann ein bisschen durchs Land gefahren und dann auch wieder runter zum Strand, Montanita hieß es, glaube ich. Und da, also erst sind wir durchs ganze Land gefahren, 2-3 Wochen. Bis runter an die Küste und dann haben wir uns da ein bisschen niedergelassen, haben uns dann ein Apartment gesucht und erstmal wieder ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Base gefunden und sind dann ab und zu, haben so kleine Trips unternommen, sind auch auf die Galapagos geflogen für 2 Wochen, was wunderschön war und ja, also auch eine der besten Orte, wo man hinfliegen kann oder was man sich unbedingt anschauen sollte. Also gibt es so viele Tiere, Galapagos ist wunderschön, da gibt es keinen Nachteil. Ich habe keine schlimme Geschichte darüber zu erzählen.
Sehr gut, das kommt auf unsere grüne Liste.
Galapagos.
Zu den Galapagos-Inseln haben wir tatsächlich auch schon eine Folge. Also wer möchte, kann da gerne reinhören. Die ist schon uralt. Ich kann jetzt auch aus dem Kopf nicht sagen, welche Nummer das ist. Ich würde jetzt sagen 37. 34, irgendwie sowas. Keine Ahnung.
24.
Ja. 24,
jetzt
ja,
habt ihr 150,
so
gell?
108, 107, 108, irgendwie ja. sowas, ja.
Wow,
ja, gut,
ja,
mit Sonderfolgen und bla, aber ja, 100, 100, das ist die 107. reguläre Folge.
Wow, wow, ja, siehst du. Ja, Galapagos sind toll.
Ja,
ja.
Super, das, ja, das haben wir in der anderen Folge auch so beschlossen.
Ja, da gab es auch nichts Negatives.
Genau, also wir haben jetzt anekdotische Evidenz, Galapagos, super.
Super, okay. Genau. Kommt auf die Liste, grün.
Ja.
Alle anderen Länder, ha.
Mal Ricarda fragen.
Muss nicht unbedingt. Ja, genau.
Okay.
Ja.
Das heißt, da habt ihr 2 Wochen gemacht und ansonsten habt ihr da ja, so ein bisschen rumgereist. Was hast du da für besonders tolle Erfahrungen gemacht? Also welchen Ort würdest du vielleicht auch so zum Nachreisen tatsächlich empfehlen?
Also für Ecuador würde ich eigentlich nur die Galapagos empfehlen.
Okay.
Ecuador ist ganz schön. Also Ecuador ist schön, aber ich finde Peru zum Beispiel ist viel schöner als Ecuador. Deswegen würde ich in Ecuador nur die Galapagos empfehlen.
Okay, ja. Okay. Aber das ist ja schon mal eine solide Empfehlung.
Ja.
Und wenn wir nach Peru weitergehen, was würdest du da empfehlen?
Da gibt's ja also Peru ist, also das ganze Land ist einfach ein Traum. Also es hat so viel Kultur und so viel Vielfalt und so viel, alles ist anders. Also man kann den Dschungel besuchen, man kann Machu Picchu besuchen, man kann die Wüste besuchen, also es hat alles. Es hat alles, was ein Land braucht und die Leute sind furchtbar super nett. Also nicht furchtbar, sondern furchtbar nett. Die sind einfach, also klasse. Also Peru ist wunderschön. Also auch eins meiner absoluten Lieblingsländer. Natürlich ist es gefährlich. Man darf zum Beispiel, weil es Südamerika ist und man muss aufpassen mit den Taxifahrern, man muss nur registrierte Taxis nehmen, weil die entführen einen sonst und da muss man wirklich aufpassen, da kriegt man manchmal ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ansonsten ist es super, also es gab keinen, der uns beklauen wollte, es gibt, also die Busse sind einfach phänomenal, weil Peru ist so groß, dass man einfach mal 24 Stunden unterwegs sein kann oder noch länger und dann sind die Busse einfach, die haben Ledersitze, die kann man zum Schlafen ausklappen, da gibt es Essen, es gibt sogar Wein im Bus, es ist wunderbar und dann kann man einfach mal vom Norden bis zum Süden und also das kann ich nur empfehlen, das ist so ein schönes Land.
Mhm. Ja, es Wahnsinn. Ist ja auch, also ich sag mal, touristisch jetzt besser erschlossen. Also gerade die kulturellen Stätten und Machu Picchu und so weiter werden ja auch ja, touristisch genutzt. Man kann da hochtracken und so weiter. Also da ist natürlich ein ganz anderes, ich sag mal, Abhängigkeitsverhältnis und ja, eine andere Infrastruktur auch da wahrscheinlich.
Das merkt man auch. Mhm. Deswegen ganz anders als zum Beispiel Ecuador. Ja.
Mhm.
In Ecuador gibt es nicht diesen großen Tourismusstrom und auch nicht so viele, sage ich mal, Sehenswürdigkeiten, also wo die Menschen hinströmen. Machu Picchu, da wollen sie einfach hin.
Ja.
Ja. Und auch den Titicaca-See, den gibt es ja auch in Peru und der ist auch so wunderschön. Obwohl ich da habe ich wirklich mit der Höhe zu kämpfen gehabt. Also hatte ich immer diese Glasglocke auf und es war, und da gibt es diese Coca-Bonbons gibt es. Es hat nicht wirklich, also es ist schon von der Kokainpflanze, aber es hat keine Auswirkungen wie Kokain. Es ist einfach nur gut für die Höhe und die lutscht man dann den ganzen Tag und das hat mir so ein bisschen geholfen, aber die Höhe ist ganz schön anstrengend.
Glaube ich dir. Ich glaube, das wirkt gefäßverengend, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Gibt es ja auch als Tee und so und wird ja auch auf den Everest Base Camps und so gereicht, dass man die Höhe verkraftet. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist es da? So, auf welchen Höhen warst du so?
Oh, das weiß ich gar nicht
okay.
mehr. Aber das war schon ganz schön hoch.
Ist
da muss man googeln. Also Titicacasee ist schon ganz schön hoch.
Der ist 3812 Meter über dem Meeresspiegel. Also schon,
siehste, das ist
schon sehr hoch, wenn man es vergleicht, weil das ist halt irgendwie so, was man vielleicht kennt. Die Zugspitze, also höchster Berg in Deutschland, ist knapp unter 3000. Also, und das ist wirklich die Spitze des höchsten Bergs in Deutschland. Und dann nochmal einen Kilometer drüber, dann bist du da. Also ja, schon
sehr hoch. Ja, das habe ich auch wirklich gemerkt. Also nach 5 Tagen musste ich auch wirklich, ich muss jetzt weg. Also der Kopf, der ging nicht mehr. Das war, es hat nur noch gedröhnt und gerauscht und mir war ständig schwindelig.
Ja, ich hätte jetzt auch so 4000 geschätzt tatsächlich und ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich kriege das tatsächlich schon früher. Also ich habe ziemlich stark mit der Höhe zu kämpfen. Bei mir geht das bei 2200 schon so los. Von daher,
Taunus ist schon anstrengend.
Das zum Glück nicht. Das zum Glück nicht. Aber genau, also da auf jeden Fall den Merker, ne, wenn ihr mit Höhe zu tun habt, ist das wahrscheinlich nochmal ein ganz, ganz anderes Level.
Ja, das ist ganz schön. Also da muss man wirklich aufpassen.
Ja, glaube ich dir. Okay, und hast du da dann auch so quasi alle touristischen Spots auch wirklich mitgemacht und auch als mal Touristin erlebt?
Ja, ich habe alle Touristenspots mitgemacht, aber auch, ich war, habe auch sehr, also ich habe zum Beispiel eine einheimische Familie kennengelernt, die dann auch irgendwie zu einer eigenen Familie wurden, weil die unglaublich nett waren. Also es war quasi unser Vermieter, wo wir da gewohnt haben. Der hieß, das ist eine witzige, mal eine witzige, interessante Geschichte, der hieß Hernan. Mhm. Es war sein Name. Und dann kam wieder meine Schwiegermutter zu Besuch und dann hat sie irgendwann gefragt, wieso nennt ihr den immer Herr? Aber das war ja sein Name, Herr Nan. Aber sie hat gedacht, er heißt Herr und dann Nan. Ja. Ja, und dann die wurden quasi zur Familie und dann haben wir mit denen auch viele Ausflüge gemacht und die haben uns eher so die Gebiete gezeigt, wo nicht so viele Touristen hinströmen. Mhm. Und wir waren dann auch zu Weihnachten eingeladen. Weihnachten ist zum Beispiel so, dass man bis 0 Uhr, also an Heiligabend wartet man bis 0 Uhr und dann gibt es ein riesengroßes Feuerwerk und danach wird gegessen und getrunken. Ich kann ja gar nicht mehr so lange wach bleiben. Da war ich schon ganz schön müde. Und dann werden auch die Kinder werden geweckt zu Mitternacht und müssen dann wach sein, weil da gibt es ja dann Geschenke und ja. Und es war ja so eine, ich sag mal, eine besser bestellte Familie. Mhm. Und dann haben wir einfach an Heiligabend, nach Mitternacht, haben wir das Auto vollgeladen mit Essen und Spielsachen und sind dann einfach in so ein Armviertel gefahren und haben das dann, also das war eins der schönsten Erlebnisse, und haben das dann einfach an die ganzen Kinder verteilt. Mhm. Und die waren einfach so unglaublich glücklich. Das war einfach wow. Also das sind halt auch die Momente, für die einfach wunderschön sind. Ja, das fand ich klasse. Und das war auch denen ihre Idee. Also das ist sowieso immer meine Idee, aber das war denen ihre Idee und das fand ich einfach super toll, dass sie das machen. Weißt du?
Also so von der Familie auch, dass sie das quasi organisiert haben.
Bei denen. Genau, das fand ich klasse. Mhm. Ja. Weil es gibt halt, wie wir auch vorhin besprochen haben, viel zu viele Kinder, die halt noch nicht mal anständige Ernährung haben. Und dann, gerade an Weihnachten ist es halt, fand ich das eine tolle Sache. Das sollte man eigentlich jedes Jahr machen.
Ja. Ja, schön. Ja, besonders, wenn das innerhalb des Landes bleibt und man nicht da so als Fremdkörper reingeht und so White Saviorism irgendwie so unter das Volk bringt.
Genau.
Ja, ist das auf jeden Fall die viel schönere und nachhaltige Variante. Und ich meine, die haben dann auch eher ein Gespür dafür, was gebraucht wird. Und
eben. Genau. Ja. Da habe ich noch so eine schöne Geschichte für Peru. Mhm. Da saß ich einmal in diesem Marktplatz, da gibt es immer diese Marktplätze mit ein bisschen Grün und so, also es gibt es quasi in jeder südamerikanischen Stadt, wo man dann sitzt, und dann saß so ein, ich sag mal, so ein ganz armer Mensch, der sich vielleicht gerade so Mittagessen leisten konnte, und der hat es dann gegessen, und dann kam so ein ganz verhungerter Hund, Straßenhund, an und hat dann bei ihm gebettelt, und dann hat der hat dann sein Essen mit dem Hund geteilt, also das fand ich super toll. Das fand ich klasse. Weil er hat ja selber schon nichts, der hat auch auf der Straße gelebt und ja, das fand ich toll.
Ja, glaube ich dir. Das ist ich glaube, ein weit verbreitetes Phänomen, dass gerade wenn man selbst nicht viel hat, dass man eher ein Gespür dafür hat, wenn es anderen auch nicht gut geht und man auch noch was Eigenes teilen kann.
Das finde ich toll. Das habe ich auch irgendwie so ein bisschen auf Reisen gelernt. Also ich habe es auch schon in Deutschland gemacht, aber auf Reisen, dass man halt, weißt du, die brauchen ja gar nicht so viel, oder weil die schon so wenig haben, wenn man einfach mal einen Euro oder einen Dollar einfach mal jemanden gibt, der ist dann einfach super glücklich, und das schränkt einen ja nicht ein. Also ich meine, man hat immer einen Euro oder einen Dollar übrig. Also das habe ich mir auf Reisen angewöhnt, das finde ich, ist eine gute Sache.
Mhm. Ja. Okay, das heißt, Peru auf touristische, aber auch durch euer Zusammenleben mit der Familie auch irgendwie so ein enger Kontakt mit Einheimischen dann erlebt. Wie lange wart ihr nochmal da?
7 Monate.
Sieben Monate,
aber es war wunderschön. Also es war wirklich, ja.
Wow, ja, da kann man dann natürlich auch einiges sehen, und gerade auch wenn man so eine feste Base hat und einen direkten Bezug zu den Menschen vor Ort, erlebt man das natürlich nochmal ganz anders. Wenn man 7 Monate da ist, war das dann so ein, oh, wir müssen langsam mal wieder weiter, oder mehr so ein, also wie war der Prozess? Es klang ja jetzt echt so, als hätte es euch sehr, sehr gut gefallen und als wolltet ihr eher nicht so gehen.
Es hat uns sehr gut gefallen und es war Oh ja, das gab es auch noch in Peru, da war diese, das muss ich auch noch erzählen, da war diese kleine Katze und die kam immer zu unserem Haus und dann habe ich angefangen, die zu füttern und innerhalb von einer Woche ist es quasi ein ausgewachsener Kater geworden und ich so, was ist denn passiert? Also innerhalb von einer Woche, das war so eine Handvoll kam an und eine Woche später war das so ein Riesenkater und dann habe ich hatte so ein bisschen Angst, habe ich den zum Tierarzt gebracht und dann hat der Tierarzt gemeint, das ist ganz normal, wenn die Katzen klein sind und die haben nichts zu essen, dann bleiben die klein. Der Kater war aber schon 3 Jahre alt, aber der sah aus wie ein kleines Kitten, weil er halt nicht zu essen bekommen hat. Und die wachsen dann nicht, das ist einfach so eine Überlebensstrategie für Katzen. Wenn die nicht zu essen bekommen, bleiben die klein, damit die halt nicht sterben. Und in dem Moment, wo die dann halt zu essen bekommen, fangen die dann an zu wachsen. Das fand ich verrückt, weil das habe ich ja vorher gar nicht gewusst.
Ja, voll. Also auch gerade bei Straßenkatzen, die halt auch Würmer haben oder sowas, die können das Wachstum auch unterbrechen, sozusagen. Also weil dann einfach die Nährstoffe nicht ankommen und so weiter und dann bleiben die Katzis auch klein. Das hat dann auch total blöde Auswirkungen auf das Skelett. Und wenn die Würmer übergehen, können es natürlich auch Herzwürmer werden und so weiter. Also, da gibt es noch ganz viele andere blöde Faktoren so. Aber eben dieser Wachstum ist da auch so ein Thema. Und ja, schön, dass du das Katzi groß gekriegt hast.
Ja, hat nur eine Woche gedauert.
Ja, genau, Zauberkatzi.
Ja, genau, ding, groß, wenn es mit Kindern so schnell gehen würde.
Genau. Ja. Und habt ihr das dann aufgenommen oder wie seid ihr mit dem Katzi verblieben?
Wir haben es dann aufgenommen und dann hat es erstmal bei uns gewohnt quasi, also es kam 1 Monat, nachdem wir da gewohnt haben, also es blieb bestimmt 5 Monate, 6 Monate bei uns und jetzt wohnt es quasi bei der Familie. Die
Ach, schön.
Ja, das ist toll. Ja. Das mag ich.
Ich hoffe auch kastriert und so weiter, dass da genau das Problem nicht noch weiter verschoben wird sozusagen.
Ja.
Ja. Toll. Ja, sehr fein. Das ist doch eine schöne Geschichte und ein schöner Abschluss quasi. Also nicht der Folge, sondern des Ortes, weil von da ging es ja für euch auch irgendwie weiter.
Genau, von da an ging es für uns nach Chile weiter. Mhm. Aber Chile ist so schön toll, mit der Salzwüste. Da gibt es diese Salzwüste, die ist wunderschön. Aber die Menschen fand ich da unglaublich unfreundlich. Also in Südamerika, alle sind nett und dann, manchmal müssen sie deine Haare anfassen, wenn du so blonde Haare hast, weißt du, oder so helle Haare, dann sitzt du im Bus und dann kommt da so ein Junge und dann kann ich mal deine Haare anfassen. Was? Aber Chile war wieder ganz anders. Also die Menschen waren immer gestresst und genervt und die waren nicht wirklich nett. Also haben wir entschieden, dass wir einfach nur 1 Monat bleiben und sind dann weiter nach Argentinien gereist.
Okay, und da wart ihr dann auch wieder länger.
Und in Chile hatten sie auch Probleme mit unserem, weil wir sind ja mit unserer Golden Retrieverin gereist, hatten sie auch Probleme mit unserem Hund. Also die war nirgends willkommen und ich habe immer darauf geachtet, dass ich Unterkünfte mit Hund habe natürlich, wo der Hund erlaubt ist. Und in Chile hatte ich natürlich auch so eine Unterkunft, wo der Hund erlaubt ist. Und dann sagt er zu mir, ja, der Hund muss draußen schlafen. Ich meine, ich habe keinen Straßenhund. Ja. Mein Hund kann ja nicht draußen schlafen, der kriegt Herzinfarkt. Ja. Und dann sage ich, ich habe ja extra deine Unterkunft gebucht, weil Tiere erlaubt sind. Ja, aber der Hund kann ja nicht ins Zimmer. Natürlich kann der Hund ins Zimmer. Deswegen habe ich es ja gebucht. Oh mein Gott.
Also wie mit Tieren so umgegangen wird, ist ja schon auch sehr, sehr unterschiedlich.
Das ist furchtbar.
Genau, ich kann mir vorstellen, also, dass da Hunde tatsächlich eher draußen leben. Aber ich denke mir, mein Herz ist voll von Tieren auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Menschen Golden Retriever einfach nicht verdient haben.
Die haben einfach ein Herz aus Gold, weißt du? Die kannst du ja nicht. Und so, und dann war sie noch weiblich. Der kann ja nicht. Ja. Also, die weiß ja gar nicht, was los ist.
Ja, arme Schnuckelchen. Ja,
ja, also okay. Wir haben dann auch gesagt, also entweder kommt der Hund mit rein oder wir gehen halt wieder weg. Also wir können dann hier nicht bleiben. Und das war überall, also davor hat man noch nie so große Probleme wie in Chile. Da war das wirklich so, Hund, nee, wollen wir nicht. Und also deswegen sind wir gleich, ach komm, lass uns weitergehen. Wir ziehen einfach weiter nach Argentinien. Mhm. Und Argentinien ist auch wie Peru wunderschön, total toll und so viel Kultur. Und die Menschen sind einfach super toll drauf. Und das ist einfach, Argentinien ist auch wunderbar.
Wo wart ihr da?
Kann ich nur empfehlen. Da waren wir erst in Salta, weil wir von Chile kamen, sind wir mit dem Bus auch wieder über hohe Berge gefahren und dann nach Argentinien rein, über Salzwüsten nach Salta. Mhm. Salta ist die Stadt der Sonne, glaube ich. Ja, so wird es genannt. Da haben wir dann 2 Monate gewohnt und dann sind wir nach Buenos Aires gezogen. Da haben wir dann noch mal ein paar Monate gewohnt und dann bin ich auch bis runtergefahren ans Ende der Welt, Ushuaia. Und ja, habe mir alles von Argentinien angeguckt. Und mhm. Argentinien ist super. Da wohnen ja auch ganz viele Europäer, also ganz viele Italiener. Und deswegen ist der Wein ist super toll, die Pizza ist klasse. Also das Essen war, glaube ich, das Beste.
Ja. Also manche EuropäerInnen, die da sich so niedergelassen haben, sind da aus zweifelhaften Gründen.
Zweifelhaften Gründen.
Die, vor allem halt die Deutschen, die da
Ja, das ist mittlerweile auch die dritte Generation, wenn dann.
Genau.
Ne?
Ja, also ja, nee, nicht, ich sag ja nicht
die Nazis darüber gegangen sind, die sind ja hoffentlich schon dreimal tot.
Ja, ja, wer weiß, genau. Vielleicht sind sie jetzt Vampire. Ja, ich glaube, deswegen war Chile so, hat uns nicht so gefallen, weil da sind mhm. ja viele von denen hingegangen. Und ich fand, die Mentalität war auch so ein bisschen so halt immer motzen und niemals zufrieden und das, ja, das fand ich so gar nicht so südamerikanisch.
Ja, also Argentinien auf jeden Fall hundefreundlicher. Buenos Aires ja auch mal wieder eine große Stadt, in der auch nochmal wahrscheinlich anders die Infrastruktur auch ist und ihr ja auch wieder länger da wart, ne?
Ja, da waren wir auch wieder, 7 Monate waren wir auch da, ja.
Wie habt ihr das dann da immer gemacht, also beruflich jetzt? Also du hast weiterhin deine Bücher geschrieben vermutlich. Habt ihr sonst noch irgendwie, wurdet ihr dann zu digitalen Nomaden? Was habt ihr gemacht?
Oh ja, wir hatten dann schon, in Panama hat es, glaube ich, Panama hatte schon angefangen, dass wir quasi einen Informatikjob bekommen haben für eine Firma in Deutschland, wo wir auch schon während des Studiums quasi Praktikum oder wo wir auch schon Kontakt mit hatten während des Studiums, habe ich einfach gedacht, fragen wir doch mal an, ob wir da nicht von unterwegs arbeiten können. Und das haben wir dann, das ging dann klar und war dann natürlich ein super Angebot. Ja. Oder ist immer noch, besteht ja immer noch. Ja.
Ach cool, ja, voll gut.
Das ist cool, ja. Aber wie gesagt, das ergibt sich halt auch immer alles unterwegs, weil halt auch immer alle Leute fragen und so, wie macht man das? Ja, das kann man halt pauschal nicht so sagen, weil manchmal ergibt sich das halt erst, wenn man halt loszieht und unterwegs ist, wenn man halt keine andere Möglichkeit hat, als jetzt etwas zu finden.
Das stimmt, ja. Und ich würde mal sagen, dass die meisten Jobs jetzt nicht von vornherein dir eine Zusage geben, wenn du sagst, ach so, ich bin übrigens die nächsten paar Jahre unterwegs, ich bin jetzt nur jetzt gerade hier. Für die meisten so ein No-Go. 15
Jahre.
Ja, genau.
Ich arbeite dann von unterwegs.
Ja, genau. Sie haben mir gesagt, Homeoffice geht.
Genau. Ich habe das zum Beispiel von einem Freund gehört, der hat es dann auch so probiert, dass der wollte dann nach Thailand gehen und wollte dann Homeoffice machen und dann hat der Chef gesagt, das kannst du jetzt mal 2 Monate machen, aber dann hätte ich dich gern wieder in Deutschland. Weißt du, das ist halt, ja, man muss halt erst unterwegs sein und dann gibt es quasi keine andere Möglichkeit. Entweder ergibt einem die Chance oder, ja.
Das ist oftmals auch ein steuerliches Thema, also bei uns auf der Arbeit ist auch so, man darf irgendwie 20 Tage im Jahr aus dem europäischen Ausland, aber auch da nur ganz bestimmte Länder arbeiten und sonst nicht. Und das liegt nicht daran, dass die KPMG sagt, nein, das ist voll gefährlich, wenn ihr irgendwie zu lange in der Sonne seid in Spanien, sondern das ist einfach ein Thema, wenn du zu lange dort drüben bist, besteht die Möglichkeit, dass du eine Betriebsstätte eröffnest, unwissentlich oder versehentlich und dann müssen die plötzlich für dich spanische Lohnsteuer einbehalten und plötzlich hat die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine spanische Zweigstelle. Also ich meine, natürlich gibt es KPMG in Spanien, aber die ist nicht mit uns verwandt und deswegen, nur weil da einer arbeitet, wollen wir halt irgendwie nicht da plötzlich eine Zweigstelle aufgemacht haben und deswegen Betriebsstätten-Thematik immer sehr vorsichtig gesehen und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, warum Arbeitgeberinnen dann immer sagen so, nee, kurzzeitig ja, aber dann auch bitte lieber nicht.
Ja.
Ja, das glaube ich. Wir müssen auch immer den Stempel in unserem Pass müssen wir auch immer vorlegen, weil es ja aus steuerrechtlichen Gründen muss der das ja irgendwie abrechnen, dass wir nicht in Deutschland sind und wo wir sind und wie lange wir da waren und das ist halt auch so ein Thema, ja. Genau.
Ja, krass, von daher ist es ja eigentlich sogar total kulant, dass er dann sagt, dass er 2 Monate nach Thailand gehen kann, also ja, hätte auch
mehr. Ja, das
mehr
stimmt, wenn man das jetzt aus dieser Sichtweise betrachtet, ist es ja. Ist sehr kulant, ja.
Okay, also das heißt Buenos Aires, beziehungsweise erstmal Argentinien generell und dann wahrscheinlich längere Zeit in Buenos Aires. Ja, leben, leben lassen, digital arbeiten. Was habt ihr sonst noch so gemacht? Habt ihr dann viel einfach auch euch ans tägliche Leben und an das an den Lebensstandard, der ja auch zeitmäßig, habe ich gehört, sehr unterschiedlich ist, also dass vieles in der Nacht passiert und dass der Tag oder der Morgen eher sehr langsam beginnt in Argentinien?
Genau, so ist das in Argentinien. Die essen zum Beispiel zu Abend, essen die erst um 22, 23 Uhr, da kann ich ja nichts mehr essen. Mhm. Da bin ich schon so müde, da brauche ich auch nichts mehr essen. Und dann tanzen die tanzen die ganze Nacht durch und dann am nächsten Morgen geht erstmal gar nichts. So um 10, 11 fängt dann der Tag wieder an, also das war nicht so das für uns. Aber zum Beispiel Tango tanzen die einfach auf der Straße, also das ist sehr schön, also das
Können die einfach ihre Zeitzone ändern, weißt du, sodass sie einfach sagen, okay, you know what, wir drehen die Uhren jetzt alle 3 Stunden zurück und dann machen wir einfach genauso weiter. Also würde funktionieren.
Ja, genau. Dann kann ich auch mitessen, ja. Wenn wir so um 8 essen.
Wir haben da einen Vorschlag für euch.
Ja, genau.
Hear me out.
Ja. Ich meine, da ist es ja auch schon dunkel. Also, wo ist das Problem?
Eben. Ja. Tanzt ihr auch Tango?
Ja, also ich finde den Tanz klasse. Ich würde den gern tanzen, ja.
Also auch würde, aber so. Tust du nicht. Ah, okay.
Würde, tue ich nicht. Ja. Ja. Also ich habe in Deutschland viel getanzt. Mhm. Bevor wir ausgewandert sind, habe ich zum Beispiel viel getanzt. Sie hat 5 Stunden Tanzen am Tag, Ballett und Jazz und alles. Und das war auch großes Thema, was ich dann auch vermisst habe, weil das ging ja unterwegs dann. In Kanada habe ich es noch probiert, im ersten Land, aber in Panama ging das dann so gar nicht mehr. Und das, ja, seitdem vermisse ich das eigentlich sehr. Mhm. Ja.
Glaube ich.
Und den Käse, den vermisse ich auch. Aber jetzt bin ich vegan, jetzt vermisse ich den nicht mehr. Ja. Aber damals war das, als wir jetzt ist es auch viel billiger, jetzt ist Kanada gar nicht mehr so teuer, finde ich. Aber als wir damals 2008 in Vancouver ankamen, da waren zum Beispiel Käseprodukte waren so unglaublich teuer. Also das kann man gar nicht mit Deutschland vergleichen, wo das ja doch eigentlich so ein bisschen reguliert ist, sage ich mal.
Ja, weil Deutschland auch wahnsinnig billige Lebensmittelpreise hat, insbesondere auch im europäischen Vergleich.
Das kann ich nur, bestätigen. Mhm. Das kann man mit kanadischen Preisen absolut nicht vergleichen.
Naja, auch Frankreich ist ja, da brauchst du gar nicht so weit gucken, auch Frankreich ist schon viel teurer.
Frankreich, ja. Letztes Jahr waren wir in Frankreich, das war ja super teuer. Mhm. Oh mein Gott.
Naja, zum Thema Tango, ja, ich habe meine ja mittlerweile Frau beim Tango-Tanzen quasi kennengelernt.
Ja. Ach, ehrlich?
Ja. Also wir tanzen alle hier Tango Argentino, aber halt nicht in Argentinien und wir waren auch noch nicht da, deswegen da die konkrete Nachfrage.
Ja, da müssen wir uns alle mal da treffen und dann
kein Problem, ich komme kurz rüber.
Einfach, ja, einfach in den Flieger.
Ja, wie gesagt, Thema Betriebsstätte.
Ja, genau.
Ja, LeBron-Treffen beim Tango wäre auch nett, auf jeden Fall.
Wie seid ihr auf Tango gekommen?
Na, ich durch sie und sie durch was anderes.
Genau, also bei uns in der Tanzschule wurde es halt angeboten, weil die beiden Inhabenden, die sind absolute Argentinien-Fans und tanzen ganz lange schon Tango Argentino. Das wird hier ja seltener unterrichtet. Also hier ist ja eher so dieser europäische Tango, der mit dem Wiegeschritt und mit dem steifen Nacken.
Oh,
so.
Ja.
Genau, und bei uns in der Tanzschule wurde aber argentinischer Tango unterrichtet und genau.
Und zwar, das kann man ruhig schon sagen, auf jeden Fall mal mindestens von einer Koryphäe, also Carsten Weber, der ist auch, also er ist wahnsinnig gut in dem, was er macht.
Wow.
Er ist ein sehr, sehr, sag mal, deutschlandweit, mindestens mal deutschlandweit bekannter Tango-Lehrer. Und wir hatten halt eben die Möglichkeit, bei ihm direkt Unterricht zu erhalten.
Genau. Und irgendwie, bei mir hat es dann so angefangen, dass ich recht viel getanzt habe und dann halt Tanzlehrerassistenz wurde und Andreas hat dann kurze Zeit nach mir angefangen und hat dann auch, glaube ich, den ersten Tango-Kurs gemacht und hat sich da ja auch dann gleichzeitig mit seiner Frau, also jetzigen Frau, angemeldet und the rest is history.
Genau. Und das Ganze ist jetzt,
ich finde es super.
12
Tanzen
Jahre
ist
her,
einfach so schön.
Ja.
Oh, 12 Jahre. Ja. Also aus Versehen Tango.
Ja, genau. Da aus Versehen Tango, bei dir aus Versehen Weltreise, was das
genau.
Leben so bringt, ne?
Ja, man weiß nie, wohin es führt.
Genau. Ja, ist schön. Was hast du sonst noch so für Highlights vielleicht in Argentinien erlebt?
Oh, Argentinien. Ja, die Highlights waren tatsächlich die langen Busreisen. Wir haben eine Busreise gemacht, also ich mit einem Freund. 30 Stunden in dem Bus sind wir, weil das Land ist ja noch größer. Peru war ja schon 24 Stunden, war schon am Limit, 24 Stunden Busreise, aber 30 Stunden Busreise war dann nochmal extrem. Kann ich nie wieder machen.
Ja, ich glaube auch, das macht man einmal und denkt sich dann, das, ja, das
nie
war's.
Wieder. Erfahrung abgehakt. Damit bin ich durch.
Ja. Wo seid ihr da
hingereist?
Obwohl
die Busse toll sind, da sind wir ans Ende der Welt gereist, das war,
ja. Literally.
Ja, literally. Ja. Da war ich auch durch.
Glaube ich. Also falls sich jemand fragt, ans Ende der Welt kommt man nur durch eine 30-stündige Busreise. Ja.
Wer ist dabei?
Genau. Ja. Ja, cool. Okay. Genau, ich habe ja gerade noch so eine Verständigungsfrage. Ne? Ihr wart ja hauptsächlich jetzt bisher in Südamerika unterwegs. Das heißt, Spanischkenntnisse sind vielleicht gar nicht so ungut. Wie sind eure Spanischkenntnisse so?
Spanisch, ja. Wir sind immer noch am Lernen. Kannst du es dir vorstellen?
Ja, also bei Sprachen kann ich mir das definitiv vorstellen.
Also es ist wirklich, ich kann es selbst nicht glauben. Wir waren in so vielen spanisch sprechenden Ländern und ich kann es immer noch nicht sprechen. Also natürlich kann ich es ein bisschen. Ich kann ein bisschen kaufen und ich kann fragen, was kostet es und bla. Das, und wie ist das Wetter, wie geht's dir? Aber so wirklich Konversationen führen und witzig sein und Witze machen, so wie ich das jetzt endlich mal im Englischen kann, das hat ja auch schon Jahre gedauert, bis ich das mal hingekriegt habe, ist es im Spanischen nicht. Im Spanischen ist, es war ja in Englisch, das war ja eine Katastrophe in Vancouver. Ich dachte wirklich, ich könnte Englisch. Aber dann kommst du in diesem englischsprachigen Land an und dann sprechen die alle unglaublich schnell und dann verstehst du erstmal nix. Und dann denkst du dir, ich würde dir auch gerne mal einen Witz machen, weißt du, aber dann sagen die was. Und in dem Moment, wo du es dann endlich mal verstanden hast, hat das Thema schon längst gewechselt. Und dann ist es endlich bei dir angekommen. Ich will was sagen, ich will was sagen. Oder so. Genau. Und dann denken die alle, was für eine Idiotin.
Mann, hat die eine lange Leitung.
Ja, genau. Und das habe ich jetzt im Spanischen. Super. Ja. Ich sitze dann da immer 1000 Fragezeichen im Gesicht, weißt du. Es ist ja das Schlimme, weil die sagen, die fragen was und dann kann ich das beantworten, weil ich habe es ja verstanden. Und dann beantworte ich das und dann denken die, oh, die spricht Spanisch und dann geht's los. Und dann kommt so ein ganzer Dialog, verstehe ich natürlich absolut nichts. Und dann sitze ich da, riesen Fragezeichen im Gesicht, denken die auch, das stimmt einfach irgendwas nicht.
Ja, das ist immer die Problematik, wenn man sich auf, selbst wenn man halt wirklich nur sehr rudimentäre Kenntnisse hat, aber wenn man sich so ein, zwei Sätze mit geringem Akzent mal angeeignet hat und wenn es sowas ist wie, ich spreche diese Sprache nicht, dann stellt man das Ganze anscheinend in Frage. Mir ist das in Russland auch mal passiert, dass ich halt auf Russisch gesagt habe, ich verstehe sie nicht. Und der hat mich dann immer weiter zugetextet und ich habe ihn ja verstanden. Ich habe immer nur gesagt, ich verstehe es nicht. Ja doch, du verstehst mich ja offensichtlich schon. Du kannst ja auf mich antworten. Das war eine richtige Diskussion.
Oh mein Gott.
Er hat die ganze Zeit gesagt, wenn du das jetzt hier verstehst, antworte mit, ich verstehe es nicht.
Ja, so in etwa.
Ja. Das ist ja witzig.
Ja, mit dem Spanischen ist ja auch nochmal zusätzlich so, dass die Sprache ja wahnsinnig schnell gesprochen wird. Das liegt übrigens nicht daran, dass die alle irgendwie ganz schnell zum Bus müssen, sondern dass die Sprache zu viele Silben hat für zu wenig Information. Also ich habe mal so, es gab so irgendwie eine nette Studie, die herausgefunden hat, dass letztendlich alle Sprachen innerhalb des gleichen Zeitpunkts die gleichen Informationen vermitteln können, aber manche Sprachen eben dafür mehr Wörter brauchen als andere. Deutsch zum Beispiel eine wahnsinnig effiziente Sprache, weil wir zum Beispiel alle Nomen einfach direkt hintereinander klatschen können und das ergibt immer noch Sinn, dieses Wort. Und im Spanischen muss halt dann irgendwie, hat es halt mehr Silben und erst dadurch, deswegen müssen sie quasi schneller sprechen, um die gleiche Information in der gleichen Zeit rüberzubringen. Und weltweit geht das so plus minus aufs Gleiche raus. Also alle Sprachen sind im Prinzip vom Informationsgehalt und der Zeit ähnlich.
Ah, spannend.
Ja, wenn die ein bisschen langsamer sprechen würden, dann würde ich das ja manchmal, aber weißt du, bla 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 bla, da kommt nichts an.
Ja, ist ja nachvollziehbar. Ja, genau, es ist schnell, es hat auch viele weiche Töne, die wahrscheinlich sehr stark auch dann in der Schnelligkeit ineinander übergehen. Also kann ich mir vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist, als jemand, der überhaupt kein Spanisch spricht. Also
ja. Und ich als jemand, der seit 800 irgendwas Tagen Duolingo lernt, kann auch sagen,
ja. Oh, Duolingo, genau, da probiere ich es auch gerade wieder mit Spanisch. Ja. Und dann denke ich immer, das fragen die auf Duolingo nie.
Das stimmt leider, das stimmt. Ja.
Es kommt einfach zu selten vor, dass eine Katze Reis kocht.
Ja. Genau. Oder eine alte Schildkröte heißen Tee trinkt oder so. Das ist komisch.
Und das erzähle ich morgen mal dem Taxifahrer oder so.
Kannst ja dann mal skalieren, wie verwirrt sein Blick ist.
Ja, genau.
Auf einer Skala von 1. Er nutzt auch Duolingo.
Ja, genau. Das
sind 10. Er schmeißt dich aus dem Taxi raus.
Ja. Okay. Ja, aber Spanisch ist schon wichtig. Also damals in Panama, auf dem Festland konnte wirklich keiner ein Wort Englisch. Das war ganz schön schwierig. Da musste ich irgendwie mit Händen und Füßen und irgendwas aufschreiben. Es gab ja auch keine Translation-Programme, es gab kein Duolingo, es gab nichts.
Wir hatten ja nichts damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Also.
Genau. Und da war das ganz schön schwierig. Auf der Insel natürlich, da haben die Jamaikaner gewohnt, die konnten natürlich Englisch. Ja. Da war das ganz in Ordnung. Aber dann auf dem Festland war das natürlich wieder vorbei mit der Sprache.
Ja. Okay, also Argentinien. Gibt es dazu noch was? Wollen wir weitermachen?
Ja, wir sind dann weiter nach Brasilien gereist, weil wir wollten dann zum Karneval in Rio de Janeiro gegangen. Mhm. Ja, das war
da konntest du in Englisch, Spanisch, dann ist sie yay und dann merkst du, Moment mal.
Und dann war genau mein Gedankengang gerade. Super, Portugiesisch.
Portugiesisch. Auf Duolingo lernt man da, ich hab's probiert, lernt man da erstmal so alle Tiernamen, alle, was Tiere, das brauche ich ja jetzt nicht. Wie du schon sagst, die Schildkröte kocht heißen Tee. Ja, was soll ich denn damit anfangen?
Und wenn man dann noch richtiges Pech hat, dann hat man portugiesisches Portugiesisch und nicht brasilianisches Portugiesisch angedrückt.
Oh mein Gott, ja, genau.
Spannend. Okay, ja, und, was hast du in Brasilien gemacht?
In Argentinien sprechen die übrigens anderes Spanisch. Mhm. Ja, da sprechen die irgendwie Playa es Playa, da hab ich dann auch schon mal gar nichts mehr verstanden. Quasi wie in Bayern, die sprechen da so bayerisches Spanisch, sage ich immer. Versteht keiner mehr. Nur die Argentinier.
Jetzt absolute Unwissenheit, ist das einfach argentinisches Spanisch oder hat das was mit Katalan zu tun?
Ja, genau, argentinisches Spanisch. Okay. Ich glaube, das ist argentinisches Spanisch, ja.
Okay.
Das ist nochmal anders als dieses katalanisches, ja.
Ah, okay.
Nochmal anders. Mhm.
Spannend, okay. So, in den portugiesischen Sprachraum, Brasilien.
Oh ja,
was macht man da
ganz
so?
Schlecht.
Oh, okay, also da gibt es wieder die wilden Geschichten.
Ja, Brasilien war wirklich ganz schön gefährlich, also ganz schön gefährlich. Mhm. Also wir sind zum Beispiel, als wir dann Südbrasilien, war noch ganz in Ordnung, haben uns auch die Argentinier gesagt, Südbrasilien ist okay, da ist es ganz schön sicher. Aber je näher man höher reist, dann kam Rio de Janeiro und Rio de Janeiro ist ganz schön gefährlich. Wir haben zum Beispiel alles zu Hause gelassen, die Kamera haben wir nicht mehr mitgenommen, ich habe mein Handy, das war ja damals nicht so ein Smartphone wie jetzt, war einfach nur so ein normales Ding, habe ich auch zu Hause gelassen, also zu Hause. Egal, wo wir immer sind, ist halt immer das Zuhause, deswegen. Ja. Also es war so ein Hotel, nee, es war ein Apartment, genau. Alles vergittert, weißt du, da muss man 10 Millionen Codes eingeben, damit man in sein Apartment kommt, aber dafür ist es sicher. Mhm. Und da haben wir in der Nähe von der Copacabana gewohnt, 2 Monate lang, aber man kann halt, wenn man rausgeht, man muss halt wirklich, also ja, man muss alles daheim lassen. Ich habe mich 10-mal umgedreht und alle beobachtet, weil ich hatte wirklich Angst, dass wir überfallen werden. Und man wird auch ziemlich oft ausspioniert. Also die Leute gucken erst, werden ausspioniert und wenn sie dann sehen, oh, du hast eine Kamera oder du hast dein Handy am Start oder du hast dein Portemonnaie. Weißt du, in Deutschland hat man einfach das Portemonnaie mit ganz viel Geld. Das kann man natürlich in Südamerika nicht machen. Mhm. Ich hatte ein bisschen Kleingeld in der Tasche und dann noch einen großen Schein in der Tasche, dass wenn man ausgeraubt wird, dann kann man denen das Kleingeld geben. Mhm. Ja, diese ganzen Vorkehrungen muss man halt treffen und in Brasilien muss man das nochmal alles verschärfen, weil es wirklich sehr, leider sehr gefährlich ist. Es ist ein wunderschönes Land, auch wieder wunderschön und so viel Kultur und die Menschen sind eigentlich super nett, aber es ist halt, es gibt so viel Armut und alles lebt zusammen, sage ich mal, und die Leute, die kommen auch von ihren Ghettos, kommen die quasi in Copacabana und Ipanema, die schönen Stadtteile, wo die Touristen sind. um die auszurauben, weil in ihrem Stadtteil, ich meine, wir wollen sie da ausrauben.
Hast du schon mal nackten Mann in die Tasche gegriffen?
Ja, genau. Deswegen habe ich alles daheim gelassen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ausgeraubt werden, die gibt es ja dann gar nicht. Weil wenn sie dich sehen, dann lassen sie uns auch in Ruhe. Hat auch funktioniert, also, ja.
Jetzt sind es ja alles an unterschiedliche Währungen, auch in den ganzen Ländern, die du es in letzter Zeit angesprochen hast. Gut, ihr wart immer da für diverse Zeit, also nicht für eine Woche. Aber hast du jetzt quasi wahnsinnig viel Cash von unterschiedlichen Währungen die ganze Zeit zu Hause rumfliegen?
Ja, das habe ich tatsächlich.
Mit Karte gezahlt? Okay.
Das habe ich tatsächlich. Ich habe so ein Buch, Der kleine Prinz, das habe ich immer in Portugiesisch. Warum? Weil ich weiß auch nicht, warum ich das Buch in Portugiesisch habe. Kann ich ja gar nicht lesen. Aber da habe ich zum Beispiel die Scheine von den ganzen Ländern, die habe ich noch behalten, weil es von jedem Land so ein paar Scheine, das ist einfach toll als Erinnerung oder zum Angucken und das kann ich ja sogar mit mir, weil ich kann ja nicht so viel mit mir rumtragen, wenn ich ständig reise, aber das zum Beispiel kann ich mit mir rumtragen und ja, das finde ich. Da haben wir die ganzen Währungen, alle möglichen. Ja.
Okay, außer einen Ohrwurm von der Copacabana.
Danke, dass es nicht mit mir so geht. Ja.
habe ich genau diese Geschichten, die du erzählt hast, auch schon häufiger gehört, dass halt gerade die Großstädte in Brasilien halt eine sehr große Schere zwischen Armut und Reichtum haben und deshalb auch eine sehr, sehr große Kriminalitätsrate. Also eine ehemalige Freundin von mir hat mal ein halbes Jahr dort gewohnt und die hat auch sehr, sehr viele gruselige Geschichten erzählt, ist auch halb Brasilianerin und konnte sich auf jeden Fall, kannte sich sprachlich aus, hatte einen sicheren Wohnort eigentlich und einen sicheren Arbeitsplatz und trotzdem hat sie diese Geschichten erster Hand erlebt. Und ein ehemaliger Mathelehrer von mir hat lange Zeit in Sao Paulo gelebt und wurde zweimal at gunpoint in seiner Wohnung ausgeraubt.
In seiner Wohnung?
Ist eine Mal in der Wohnung, das zweite Mal auf der Straße, aber so, ja, so auf offener Straße einfach, hat er uns damals erzählt. Es hat sich eingebrannt ein bisschen. Von daher, ja, diese Geschichten gibt es leider, ja.
Ich habe auch gehört, bevor wir zum Karneval gegangen sind, habe ich noch die Geschichte gehört, dass so ein Deutscher, der wohl auch in Brasilien gewohnt hat, der wurde dann auch erschossen, weil er ausgeraubt wurde und irgendwie, warum er erschossen wurde, weiß ich nicht, aber der wurde halt beim Raubüberfall erschossen. Einen Tag, bevor wir zum Karneval wollten, habe ich das gehört und dann waren wir natürlich nochmal auf Alarmstufe Rot und tatsächlich als wir zum Karneval wollten, haben wir tatsächlich mal einen Rucksack mitgenommen, weil wir wollten natürlich auch mal endlich mal ein paar Fotos machen und das filmen und dann haben wir natürlich unsere Kamera mitgenommen und so wie wir wirklich einen Rucksack mit hatten, sind wir mit der U-Bahn zum Dom gefahren und da haben tatsächlich wir saßen dann in der U-Bahn und dann kamen schon drei Jungs, kamen an und haben sich so, ich sag mal, um uns herum positioniert und nach Südamerika weiß man dann halt auch, worauf man achten muss und dann war ich natürlich schon in Alarmbereitschaft und dann kam noch so eine Frau zu mir und hat mir gesagt, dass die uns gleich ausrauben wollen und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß und was sollen wir machen, weil die U-Bahn fährt ja jetzt und dann habe ich gesagt, nächste Station springen wir raus, obwohl es noch gar nicht unsere Station war, aber nächste Station springen wir raus und das, so wie die U-Bahn halten, sind wir auch schon Richtung Ausgang und dann kam uns so ein Mann entgegen mit so einer riesen schwarzen Plastiktüte und dann hat er so einen riesen Baseballschläger rausgeholt und hat sich quasi vor uns positioniert, weil er uns beschützen wollte. Also er wollte uns quasi vor diesen drei Jungs beschützen, Alter, Gott sei Dank. Krass, oder? Und ich musste das ja auch alles erstmal einordnen. Ja. Die U-Bahn ist ja auch voll. Erstmal einordnen und begreifen, was da überhaupt alles so vor sich geht. Und wir sind dann schnell rausgesprungen und der hat quasi die Jungs daran gehindert, dass sie uns hinterher kommen können. Und ja, das war eine ganz schön prekäre Situation. Das war, ja. So, wir hatten einfach nur einen Rucksack dabei, einfach nur, weil wir einen Rucksack dabei hatten. Also das ist völlig verrückt.
Ja. Okay, ich muss mal einfach ganz ketzerisch an der Stelle fragen. Du machst das ja nun mal jetzt schon einige Jahre, dieses Rumreisen und offenbar hast du überall auch mal so schlechte Erfahrungen. Ist das nicht wahnsinnig stressig? Also geht es nicht
irgendwann
auf den
Keks? Wie sind seine Cortison-Level so?
Das geht einem total auf den Keks, also wirklich. Also das ist... Also wenn man dann immer darauf achten muss, also hier in Cancun, Mexiko ist es nicht so, das ist alles, solange man nichts mit Drogen zu tun hat, ist man hier, ich sag mal, sicher. Hm. Und man muss auch nicht achten, ausgeraubt zu werden. Also ich kann hier alleine mit allen Sachen langlaufen, hier sind die Leute eigentlich ganz gut bestellt. Aber das ist furchtbar. Also wirklich in diesen Ländern, Südamerika oder in anderen Ländern, ist, wenn man auf alles achten muss, weißt du, man darf nichts mitnehmen, man muss auf alles achten, auf jeden. Wie ist der jetzt gestellt, wie guckt der und hat der Interesse? Also das geht einem tierisch auf die Nerven. Das ist unglaublich stressig. Also das Ja.
Ja, und vor allen Dingen ist ja auch so, da kann man ja sagen, ja gut, hast du alles schon mal erlebt. Aber ich glaube trotzdem, da wird man irgendwie nicht abgebrüht, wo man sagt, ah ja, da ist wieder einer mit einer Knarre, kommt vor, passiert. Ich glaube, das ist immer eine adrenalingeladene Situation, oder?
Ja, jedes Mal. Und das ist, was eigentlich das Schlimmste ist, wenn ich mal einen großen Sprung machen darf, dann haben wir quasi Brasilien überstanden oder wir haben ganz Südamerika überstanden, ohne dass uns irgendjemand ausgeraubt hat. Keiner, die haben es zwar probiert, aber es hat ja nicht funktioniert. Auch einmal in Argentinien hat es auch nicht funktioniert. Ist das nichts passiert, keiner hat es ausgeraubt. Wir haben es überstanden, die ganzen Monate in Südamerika und danach alle anderen Länder. Und dann waren wir letztes Jahr, waren wir in Portugal und dann wurden wir ausgeraubt. Wir haben quasi unser Auto, wir sind aus Lissabon rausgefahren mit dem Leihwagen, haben unser Auto abgestellt, sind am Strand gegangen, hat natürlich alle Sachen dabei, weil wir natürlich reisen, weißt du, alles im Kofferraum, damit man es ja nicht sieht. Ja, aber wir kommen zurück, Auto aufgebrochen, alles weg. Ach. Also es war, weißt du, also das war, ich glaube, schlimmer geht's nimmer. Also das war wirklich, die Polizei hat gesagt, das ist die rumänische Mafia und die wissen halt, welche Autos Leihwagen sind, das sehen die an diesem Kennzeichen und dann hat man natürlich absolut keine Chance. Ja, super. Weißt du, ich meine, der passte die ganze Zeit auf, wie so ein Schießhund und dann gehst du nach Europa und dann passt er einmal nicht auf, weil du denkst, ach, es ist ja Portugal, was soll schon passieren? Mhm. Ach, alles weg.
Ja, das ist genau das, was ich meine. Es ist, glaube ich, alles ein bisschen stressig.
Gut, wir waren jetzt hauptsächlich in Südamerika unterwegs. Wir sind jetzt bei bald 2 Stunden nach Brasilien. Wie ging es für euch weiter? Habt ihr da schon so die Überlegung gehabt, wohin ging es für euch weiter? Habt ihr den Kontinent gewechselt? Seid ihr in Südamerika geblieben? Wie ging es weiter?
Genau, du kannst hell sehen. Ja, wir haben tatsächlich den Kontinent. Ja. Wir haben tatsächlich den Kontinent gewechselt. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Weil in Argentinien war natürlich, deswegen sind wir dann auch von Argentinien weggereist, ist leider unsere Hündin gestorben aufgrund von Altersschwäche. Und dann konnte ich nicht mehr in dieser Wohnung wohnen in Buenos Aires, weil wenn man dann heimkommt, dann ist keiner mehr da, der wartet und sich freut und was auch immer. Und dann habe ich gesagt, dieses Land, da müssen wir jetzt gehen. Und so sind wir dann weiter nach Brasilien. Und da die ja dann leider nicht mehr da war, haben wir gedacht, jetzt nutzen wir die Chance und also gehen nach Australien, weißt du? Weil jetzt haben wir ja kein Tier mehr, was wir einführen müssten, was ein halbes Jahr in Quarantäne muss. Und bevor wir ein neues Tier holen, wechseln wir schnell und gucken uns Australien an. Und dann sind wir noch schnell durch Brasilien, weil ich wollte ja zum Karneval. Da sind wir dann in Brasilien. Oh ja, Brasilien muss ich noch schnell erzählen. Ist natürlich sehr gefährlich. Aber es gibt zum Beispiel die Gegend Jericó Acuara. Das ist so eine Wüstengegend. Und man kommt damit nur hin, wenn man mit dem Flugzeug fliegt und dann auch 2 Stunden mit dem Auto durch die Wüste fährt. Das heißt, es ist total abgeschottet. Und da ist es total sicher. Da kannst du einfach mal dein Portemonnaie, kannst du an den Strand legen und gehst dann ins Wasser. Und es nimmt dir keiner weg. Also das war... Also wunderschön, da ist es wirklich wunderschön. Ja,
ich glaube auch, dass diese krasse Kriminalität halt auch hauptsächlich so in den Großstädten wahrscheinlich.
In den Großstädten, genau, da siedelt sich das an und da ist ja auch mit diesen ganzen Ghettos, also verschiedene Stadtteile gehören den Kartells oder den Drogendealern und die regieren quasi diese Stadtteile. Also und was eigentlich sicher ist, also wenn du in dieses Stadtteil gehst, dann bist du eigentlich total sicher, weil der möchte nicht, dass Touristen ausgeraubt werden oder getötet werden, weil wenn das passiert, dann kommt natürlich die Polizei da rein. Und das möchte er natürlich unter allen Umständen vermeiden. Mm. Und deswegen hat er seine Leute so sehr im Griff, ich meine, wenn du dagegen verstößt, bist du tot, hat er seine Leute so sehr in den Griff, dass du, da kannst du reingehen, da bist du sicher. Aber in Copacabana und Ipanema, da kannst du nicht auf die Straße gehen. Das ist halt, ja, furchtbar. Ja, dann sind wir quasi von Brasilien, sind wir mit Zwischenstopp in Deutschland, das erste Mal in Deutschland nach 5 Jahren. Seit wir ausgewandert waren, waren wir kurz 8 Tage oder 10 Tage und sind dann weiter nach Australien gegangen. Ja.
Da war für euch schon klar, ihr werdet weiter auf Reisen bleiben, es sei denn, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Oder?
Genau. Ja, das stimmt.
Das heißt, ihr wart schon mittendrin in diesem Aus Versehen auf Weltreise und habt das dann auch weitergelebt.
Genau, wir waren schon... Also man verändert sich ja auch, weißt du, man verändert sich, man wächst und man nimmt irgendwie was von den Ländern mit, man lässt was da und man wird so ein bisschen, also man nimmt halt auch immer die verschiedenen Sachen an und dann ist man nicht mehr so typisch deutsch, sage ich jetzt mal, man ist irgendwie nichts mehr, man ist so zwischendrin, so alles zusammen und dann passt man auch irgendwie nicht mehr so ganz rein. Also wir könnten jetzt nicht mehr einfach nach Deutschland gehen und dann einfach ein Apartment nehmen und wieder da wohnen, das wäre im Moment einfach unvorstellbar, weil wir, ja, das passt irgendwie nicht mehr so ganz in unser Leben, weil man sich halt auch verändert und ja. Ja, auf jeden Fall sind wir nach Australien gegangen und dann haben wir in Deutschland haben wir all die Wintersachen da gelassen, weil Australien haben wir irgendwie mit Wärme und es ist warm. Argentinien war da gibt es Winter, deswegen hatten wir wieder Wintersachen, das muss ich noch dazu sagen. Die haben wir dann mitgenommen durch Brasilien und haben sie dann mit nach Deutschland genommen. Und da haben wir sie natürlich gelassen, weil Australien verbindet man mit Wärme. Blöd ist natürlich, wenn man im Mai dahin fliegt, dann ist es so gar nicht warm. Es war ganz schön kalt. 10 Grad oder so waren es in Sydney. Oh mein Gott.
Ja. Ja, da kann es auch cool sein, stimmt.
Ja, genau, das habe ich nicht gedacht. Ja. Ich dachte irgendwie, ja, Australien ist immer warm. Nee, das war es nicht.
Okay, also das heißt, es ging dann shoppen oder frieren.
Genau, ja. Okay. Also Australien ist auch toll. Also Australien finde ich auch super.
Glaube ich, auch dazu haben wir schon ein paar Folgen, in die man gerne reinhören könnte. Wo ging es für euch dann hin?
Also wir sind in Sydney, waren unsere erste Anlaufstation und dann haben wir uns quasi so wie immer, wenn man in Australien ist, finde ich, Campervan geliehen und sind dann quasi von Sydney sind wir hochgefahren in den Norden durchs Northern Territorium, quasi komplett im Outback und sind dann auch wieder runtergefahren bis nach Melbourne. Also das war unglaubliche Reise, aber im Outback ist es also unglaublich schön. Ja. Also wunderschön. Natürlich muss man auf alles aufpassen, aber auf Skorpione und
wie Australien halt. Alles möchte einen töten.
Australien, genau. Alles möchte dich töten. Oh, süßer Schmetterling und dann Todeswerkzeug.
Also da war so eine klassische Camperreise, wie wir sie auch schon ganz oft hier im Podcast gehört haben. Wo ging es dann für euch weiter? Also ich würde jetzt gerne einfach noch so ein paar Länder benennen und das damit dann so ein bisschen abrunden sozusagen.
Ja, also nach Australien, das weiß ich gar nicht mehr, wo es da genau hinging. Siehst du, wir haben schon so viele Länder, wir sind auf jeden Fall nach Bali gegangen. Da waren wir dann längere Zeit, da haben wir auch viel erlebt und von Bali haben wir dann beschlossen, dass wir, nee, warte mal, wir müssen noch da, oh, ja, wir waren davor, waren wir sogar noch in Japan. Mhm. Wir waren noch in Japan, von Australien sind wir erstmal auf den asiatischen Kontinent gegangen. Mhm. Das heißt, wir sind von Australien sind wir nach Asien geflogen, nach Thailand. Gerade an dem Tag, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber da sind zum Beispiel in Bangkok sind 3 Bomben explodiert. Ja. Und das war genau an dem Tag, also es ist am Morgen passiert und am Abend bin ich quasi nach Bangkok geflogen und dachte so, klasse. Also das war auch so, habe ich mich auch gefragt, was mit meinem Timing nicht stimmt. Ja. Und ob ich doch vielleicht die Flugreise wieder absage. Aber hatten wir ja dann schon. Dann sind wir nach Thailand geflogen, von da sind wir nach Vietnam gereist, von da nach Kambodscha. Das war auch, also das Land fand ich so gar nicht toll. Also das hat mir so gar nicht gefallen, weil, um es mal kurz zu sagen, in jedem Hotel hingen quasi Zettel aus, dass wenn man erwachsene Leute mit kleinen Kindern erwischt, dann soll man das bitte der Polizei melden. Und ja, deswegen konnte ich so gar nicht mit diesem Land. Und wir sind dann auch noch auf so einer Elefanten-Sanctuary gegangen, was quasi keine Sanctuary war. Also die haben so getan, als wären sie eine Sanctuary, damit sie, ach, wir haben diese Elefanten freigekauft, die ihr ganzes Leben wurden die schlecht behandelt. Ja, aber die haben die überhaupt nicht freigekauft. Die haben die quasi tagsüber, haben die weiterarbeiten lassen und weitergeschlagen und haben die dann einfach, wenn es Touristen gab, die in diese Sanctuary gekommen sind, wie ich, dann haben die einfach mal kurz, ich sag mal, ja, wir haben hier einen Elefanten, den haben wir frei, aber der war ja nicht frei. Also ich habe mich dann auch unglaublich aufgeregt und ich habe den dann auch des Betrugs beschuldigt und dann haben die mir Geld geboten, dass ich meine Klappe halte und keine schlechten Reviews schreibe. Das habe ich natürlich gemacht. Ich habe schlechte Reviews geschrieben. Ich habe genauso geschrieben, wie es war, dass die Elefanten, ich habe es ja auch live gesehen, wie der den Elefanten geschlagen hat. Und dann haben TripAdvisor hat dann immer wieder versucht, meine Reviews zu löschen, weil die halt schlecht waren. Ich wusste davor gar nicht, dass Plattform schlechte Reviews löschen. Das weiß ich erst seitdem. Und dann habe ich die wirklich jeden Monat, habe ich die wieder online gestellt und dann habe ich das auf meiner Webseite, habe ich das gepostet und bei Facebook habe ich das gepostet. Und die haben wirklich, die haben mir erst Geld geboten, dann haben sie angerufen und mich bedroht und dann auch fraglich. Also wirklich. Also ja, das war Kambodscha und deswegen mag ich Kambodscha so gar nicht. Also
ja, diese Elefanten-Sanctuaries, diese Problematik gibt es leider sehr, sehr oft. Also selbst in den Kontexten, in denen die Tiere nicht weiterhin arbeiten müssen und geschlagen werden, sind Sanctuaries, in denen man die Tiere füttern und berühren darf, keine Sanctuaries, weil sie immer noch touristisch ausgenutzt werden, weil Tiere immer noch keine Attraktionen sind.
Ganz genau. Und Elefanten sind so toll. Das bricht mir das Herz. Also das war wirklich eins von den schlimmsten Momenten, weil Elefanten sind wirklich, die sind so toll und die vergessen ja auch nichts. Die haben ein Erinnerungsvermögen für immer und dann behandeln wir die, also die behandeln wir ja furchtbar. Und also ich weiß nicht, wie die das überleben oder wie die das verarbeiten können. Also das ist, also am liebsten hätte ich all diese Elefanten freigekauft, aber da weiß ich auch nicht, wohin damit. Also das möchte ich auch gern irgendwann mal machen. So ein Grundstück kaufen und dann einfach Tiere, weißt du, retten und da drauf packen. Und dann können die da machen, was sie da so halt so machen wollen.
Auch das würde ich supporten. Toll finden.
Ja.
Ja, glaube ich dir. Das kann man nicht ungesehen machen. Das bleibt im Kopf. Und ich glaube aber, dass du mit dem, was du getan hast, schon viel mehr getan hast, als ganz viele andere machen. Und ich hoffe, es nutzt wenigstens ein bisschen was.
Das hoffe ich auch. Da versuche ich auch immer in meinen Büchern darauf hinzuweisen, dass man doch, weißt du, nur weil man dieses Foto möchte oder nur, ich meine, man muss ja nicht wirklich auf einem Elefanten reiten oder man muss ja nicht wirklich in so einem Zoo gehen, wo die Tiger Drogen bekommen, damit man so ein Foto damit machen kann. Das muss doch jetzt nicht wirklich sein. Also das finde ich grauenvoll.
Absolut. Ja,
da versuche ich immer darauf hinzuweisen und ich kann gar nicht verstehen, dass es immer noch Leute gibt, die auf Elefanten reiten müssen. Also.
Ja. Das ist eine Frage, die kann ich ja auch nicht so leicht beantworten.
Ja.
Dann bist du bei uns an der falschen Adresse, wenn du darauf antworten willst.
Ja, auch das. Ja. Oh ja, und dann von Kambodscha ging es, glaube ich, dann nach Bali. Auch wieder schlimm mit Elefanten in Bali. Und dann von Bali, da kam noch zwischendrin Japan. Japan kam auch noch, wundervolles Land. Also Japan ist wirklich tolles Land. Also ganz andere Kultur, also wieder komplett alles anders als vorher. Mhm. Das finde ich auch immer sehr extrem, wenn ich dann in ein Land komme, wo wieder alles komplett anders ist, als ich es bisher kannte. Mhm. Und Japan war auch ein bisschen schwierig mit der Konversation in Restaurants, hatten wir keine Ahnung, was wir bestellen sollten. Da gab es nur diese Schriftzeichen und dann haben wir im Endeffekt einfach nur Wasser bestellt mit Nudeln drin. Das war's, weil wir haben denen versucht zu erklären, dass wir keine Eier essen und kein Fleisch essen und dann hat er erst gedacht, wir sind völlig verrückt und hat uns dann im Endeffekt einfach nur so eine Suppe mit Nudeln, also heißes Wasser mit Nudeln gegeben. Okay.
Das Positive in Japan ist, dass es unglaublich viele so Vending-Machines gibt, die dann halt auch entsprechend Beschriftungen hat. Mittlerweile kann man da halt super viel mit Übersetzungs-Apps machen und halt tatsächlich dann problematisch, ja.
Und einmal waren wir in ein Restaurant in Tokio und das war auch so ein Nobel-Restaurant und dann hat der Koch gesagt, okay, ich koche euch eine vegane Suppe und er hat sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben und dann habe ich mich danach bedankt und habe gesagt, ich schreibe eine wunderbare Rezension und dann war der unglaublich sauer. Ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, dass ich sowas gekocht habe, das darfst du nirgendwo erwähnen und ich, oh mein Gott, ich wollte eigentlich nur nett sein. Also wirklich.
Ja.
Das fand ich auch krass. Also, der wollte nicht, dass ich das jemals sage, dass er eine vegane Suppe ohne Fleisch gekocht hat. Oh mein Gott.
Kann er auch nur. Sehr widerlich.
Also wirklich.
Kann nicht sein, dass irgendwann mal kein Lebewesen da leiden muss, wenn man einfach nur essen möchte.
Ja. Genau. Wer isst denn sowas? Also. Ja, das verstehe ich auch nicht. Dass, weißt du, so viele Menschen sagen, sind tierlieb und dann, essen den ganzen Tag nur Fleisch.
Ja, das da.
Oder Tierprodukte, ja. Das ist auch so ein Thema, was sich dann nicht so vereinbaren lässt.
Ja.
Da waren wir auch, genau. Da waren wir danach, waren wir irgendwann noch in China. Ich weiß schon gar nicht mehr die Reihenfolge genau. Und da sind wir in so eine Warenhalle gelaufen oder Lagerhalle, wo, weil wir gehört haben, da gibt es frisches Obst und Gemüse und dann sind wir da reingelaufen und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, da hingen wirklich Hunde und Katzen am Haken von der Decke Und die haben die wirklich, die haben die einfach, also konntest du reingehen und konntest sagen, ich möchte die Katze essen und oder ich möchte die Katze kaufen und dann haben sie die Katze hingelegt, den Kopf auf, oh, frag nicht. Also und da standen noch andere Tiere, also andere Hunde, die sahen aus wie Golden Retriever, in Käfigen standen noch, die waren noch lebendig, standen noch, oh, das war auch das Furchtbarste, was ich je, also ich habe wirklich nicht gedacht, dass es das noch gibt, natürlich hört man das ja, aber ich habe es nicht geglaubt oder nicht glauben wollen und habe es dann, ich bin da reingelaufen und wollte einfach nur Mangos kaufen. Also das war auch, also
ja,
nee.
Also ist natürlich aus eurozentrischer, also aus veganer Sicht sowieso furchtbar, aus eurozentrischer Sicht auch furchtbar.
Aber was ist der Unterschied zu einer Kuh, weißt du? Ich meine,
exakt.
Genau. Also, was ist der Unterschied? Also ja. Am Anfang war ich total geschockt und war natürlich, wer ist denn eine Katze? Wie kann man denn eine Katze essen? Ja. Aber nach einer Weile habe ich gedacht, hey, was ist der Unterschied zu einer Kuh oder ein Schwein oder zu einer Pute oder was auch immer, weißt du? Ich meine, die sind genauso süß. So eine Kuh ist unglaublich süß.
Ja.
Es gibt kein, wir tun immer so, oh, das ist ein Hund, den darf man nicht essen. Alle anderen Tiere können wir einfach.
Genau, was
am
wir
am
halt
Tag
so.
Werden allein in Deutschland 150.000 Schweine geschlachtet.
Ja, das ist grauenvoll, oder? Das, ja, genau. Und das Schlimme ist ja auch, die essen ja nur noch Fleisch. Morgens, mittags und abends. Also, es gibt ja keine Mahlzeit mehr ohne. Das ist ja irgendwie. Ist ja völlig ausgeufert, das Thema.
Ja, absolut, absolut. Aber das ne, es hat halt super viel mit Prägung zu tun, welche Nation isst welches Fleisch und hält was für normal oder nicht normal. Also da gerne mal Karnismus und Speziismus googeln und sich darüber informieren. Auch wenn ihr selbst Fleisch esst, ist das eine sinnvolle, sinnvoll, sich damit mal zu beschäftigen.
Genau, oder die Dokumentation Earthlings, die ist auch sehr.
Ja, ich habe.
Sollte man sich auch
17
anschauen.
Minuten durchgehalten. Danach habe ich dauergeheult und war vegan.
Ja, ich habe auch nur die ersten beiden Teile. Dann kann ich nur noch heulen und dann ist vorbei. Dann.
Und ich habe mir gedacht, nee, ich gucke mir das gar nicht erst an, weil ich meine, ich bin eh vegan. Ich meine, was soll ich jetzt? Also ich bin ja, also mich
ja,
haben
genau,
sie ja
wir
schon.
Wir schauen uns das an. Ist also, auch verrückt. Wir schauen uns das an. Es macht ja auch, weißt du?
Ja.
Naja.
Wir sind ja schon so, wir kümmern uns ja schon um Tiere, versuchen die zu retten und wir schauen uns das auch noch an. Das ist ja, genau, das ist ja.
Stimmt. Na gut. China, dann.
Genau, und dann habe ich, in Japan bin ich quasi, habe ich zum ersten Mal Skifahren gelernt. Und
ach,
so
wir
sind
wieder
wir dann
zurück in Japan. Ich dachte, wir seien schon in China.
Genau, das muss ich auch kurz erwähnen, weil als wir dann in Bali sind wir auch so 7 Monate geblieben, aber dann wollte ich Skifahren gehen und dann sind wir quasi von Bali, wo es ja jeden Tag 30 Grad, sind wir dann quasi in die Mongolei gereist, wo es dann minus 30 Grad waren.
Ups.
Es gibt ja nur diese Hauptstadt in der Mongolei, Ulaanbaatar, und da sind wir auch hingereist und dann war das natürlich, also das war sehr extrem, von einem Tag auf den nächsten, von plus 30 zu minus 30 und ja, das war sehr extrem. Und die Menschen, die sind da alle gecovert. Natürlich muss man sich ja covern, weil man sonst einfach, wenn man nur zum Supermarkt läuft, kriegt man ansonsten Verkühlungen. Und die Luft war so extrem schlecht, weil die halt alle noch mit Kohle heizen, weil die sich halt nichts anderes leisten können. Und man konnte überhaupt nicht atmen. Also man konnte die Stadt nicht sehen. Da lag immer diese weiße Staubwolke, lag quasi über der Stadt. Wir konnten nur 3 Wochen bleiben. Nach 3 Wochen hatte ich schon immer so ein Kloß im Hals. Also ich musste da die ganze Zeit und so ging es. Und die Krebsrate ist halt auch in Ulaanbaatar, die ist extrem hoch.
Ich habe es gerade gedacht, ja. Kann ich mir vorstellen.
Ja. Halt auch. Und von Ulaanbaatar sind wir dann nach China gegangen. Wir wollten eigentlich nach Russland gehen, das war der Plan, aber für Russland kriegt man das Visum nur, wenn man es in Berlin persönlich beantragt, hat der Mann mir bei der Botschaft gesagt. Ich weiß nicht, ob das immer noch, jetzt ist es wahrscheinlich sowieso, jetzt kriegt man gar kein Visum mehr, aber damals war das so.
Unbedingt hin, ja. Genau.
Ja, das auch, aber damals war das so, da hätte man quasi nach Berlin gemusst, wir hätten nicht einfach unterwegs ein Visum bekommen können und dann muss man auch sagen, wo man ist, wie lange man wo ist, es war mir alles viel zu stressig.
Ja.
Und dann haben wir uns für China entschieden. Da mussten wir, das war auch nicht viel besser, wir mussten quasi so ein persönliches Interview führen, was wir in dem Land machen wollen, wie lange wir gedenken, wir uns auf, quasi wurden wir ausgefragt, ob wir denn einfach nur Touristen sind oder was auch immer wir in diesem Land gerne machen möchten. Das ging ungefähr fast 2 Stunden, dieses Interview, aber es wurde dann genehmigt und wir durften dann in China einreisen. Ja, China war natürlich dasselbe mit der Luftverschmutzung wie Ulaanbaatar quasi. Also da gab es keinen Unterschied. Das war, ja. Da gibt es ja diese großen Städte, die sehen alle gleich aus. Die großen Städte und die Luftverschmutzung ist auch furchtbar dort, ja.
Ja, zu China haben wir auch tatsächlich ganz viele Podcast-Folgen, also da gerne mal reinhören. Unser eigener China-Experte Dom ist ja heute nicht mit dabei, aber hat schon in einigen Folgen dazu berichtet und auch eine Folge mit Stefan Ort, der auch über sein Buch Couchsurfen durch China berichtet hat. Also gerne reinhören in diese Folgen. Genau, von China ging es für euch wohin weiter? Und welches Jahr haben wir jetzt gerade?
Das weiß ich auch nicht mehr. Okay. Da habe ich auch vollkommen den Überblick. Ich habe gerade schon überlegt, wohin zum Teufel sind wir denn nach China gereist? Aber das weiß ich auch nicht mehr. Irgendwann sind wir, weiß ich noch, in Neuseeland angekommen. Mhm. Auch unglaublich tolles Land. Da waren wir auch fast ein Jahr. Erst auf der Nordinsel in Ulaanbaatar.
Ulaanbaatar ist echt weniger in Neuseeland.
Genau, ja. Anderes Land. Oh Gott, ich bin schon ganz durcheinander. Taumarunui, genau. Taumarunui hieß der Ort in Neuseeland auf der Nordinsel. Da haben wir uns niedergelassen für 3 Monate und sind dann auf dem Vulkan, wie heißt der jetzt? Ach, kommen wir jetzt nicht drauf. Sind wir Skifahren gegangen. Das war auch sehr schön. Und nachdem die Skifahrsaison zu Ende war, haben wir dann auch wieder uns ein Auto gekauft und sind dann mit dem Campervan durch ganz Neuseeland gereist, von der Nordinsel zur Südinsel. Und ja, das war auch.
War das der Mount Garuhoe oder war das der Mount Ruapehu? Also beides ist im
Ruapehu.
Ja, Tongariro National Park ist das, ja. Mhm.
Genau, wunderschön. Also Neuseeland ist wunderschön zum Wandern, die Natur und ja, also wunderschönes Land.
Kann ich bestätigen. Ich war dieses Jahr da.
Ja, dazu ja,
du warst schon da, gell?
Genau, dazu haben wir jetzt auch erst Anfang des Jahres war Andreas ja da und dazu haben wir 2 lange Folgen mit ihm, mit seiner Reise und wir haben auch noch eine andere Neuseeland-Folge. Ich glaube 3 sind es insgesamt, ne?
Ja.
Also auch da sehr, sehr gerne reinhören. Das heißt, wir machen jetzt gerade quasi, wir besprechen Länder, zu denen wir schon Folgen haben und frischen das quasi mit so ein paar flotten Sätzen von dir noch ein bisschen auf.
Ja. Oh ja, in Neuseeland war. Ja, wir waren dann auf der Südinsel und Neuseeland hat es so ein bisschen angefangen, weil ich hatte dann irgendwann so ganz viele Follower bei Instagram und dann hat es angefangen mit dem Influencer-Dasein noch. Also ich habe einfach, ohne dass ich irgendwas dafür gemacht habe, ich wusste am Anfang gar nicht so genau, was sie von mir wollten, da habe ich quasi Einladungen bekommen für Hubschrauberflüge und Hotels und Resorts und dass sie mich einfach einladen und dass ich doch mal vorbeikommen soll. Da wusste ich gar nicht am Anfang genau, um was es geht und so bin ich dann quasi da reingekommen, ins Influencer-Dasein. Das habe ich dann auch so lange gemacht, bis Corona ausgebrochen ist. Dann hat sich das irgendwie so ein bisschen zur Ruhe gelegt und dann hatte ich auch nicht mehr so das Interesse mit dem Instagram-Account, weil der verbraucht auch ziemlich viel Zeit, muss ich sagen, wenn man dann sich damit beschäftigt, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ach, das, ja, habe ich den ein bisschen, ich sag mal, stillgelegt. Also ich habe immer noch unglaublich viele Follower, das wundert mich total, weil ich ja also kaum noch was poste, weißt du, kaum mehr aktiv bin, gar nicht mehr gucke. Also wenn ich so jedes halbe Jahr mal gucke, dann denke ich so, was, sind immer noch alle da? Das ist schon ein bisschen verrückt, wenn ich das mal sagen darf.
Wir werden dich auf alle Fälle verlinken und wenn du deinen einen Post im Jahr damit nutzt, auf dann diese Folge aufmerksam zu machen, das wäre super.
Das würde ich auch gerne auf meiner Webseite machen, das habe ich schon gedacht, das würde ich sehr gern machen, ja, das weil das finde ich klasse. Cool. Weil ihr seid ein super tolles Team und ich finde einfach toll, was ihr macht.
Das ist super lieb.
Muss ich
Dank.
Auch mal sagen. Danke. Ich mache quasi Werbung für euch in eurer Folge.
Sehr cool. Fühlt sich sehr wholesome an, auf jeden Fall.
Ja, okay. Nein, aber ich möchte euch unbedingt auch in meinem neuen Buch, also jetzt muss ich jetzt erstmal schreiben, weil ich habe das ja schon veröffentlicht, Scheiß drauf, geh reisen. Ja. Aber in dem, was ich jetzt wieder schreibe, jedes Jahr quasi ein Buch, das nächstes Jahr, dann würde ich euch auch gerne erwähnen, das finde ich auch klasse.
Oh mein Gott, ich glaube, ich weine gleich. Das ist ja unendlich lieb.
Nein, also ich finde es toll, also wirklich, also den ganzen Podcast finde ich klasse, doch, also muss ich wirklich sagen.
Also ich bin ein bisschen sprachlos, das wäre nicht nötig, aber ich finde das, also Dankeschön.
Ich finde es auch besonders toll, weil ihr auch ganz, ganz natürlich rüberkommt und ganz natürlich seid. Also das finde ich auch einen großen Bonus. Also gerade in der heutigen Welt, weißt du, ist ja, ja, also ich finde euch klasse.
Dankeschön. Und wir sind nicht mal irgendwie verwandt, also ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen.
Oh ja, stimmt.
Ja, es genau. War auch kein korruptes Verhältnis hier in irgendeiner Art und Weise.
Also ich gebe euch dann später meine Bankverbindung.
Das klären wir in der Postshow, die gibt es auf Patreon.
Ja. Oh ja, genau. Rausschneiden, rausschneiden.
Ja, also wir nähern uns aber tatsächlich auch schon so leider ein bisschen dem Ende der Folge, auch wenn es sehr schön und sehr lustig ist. Also wir sind jetzt von Neuseeland und langsam Richtung Corona blickend. Du hattest vorhin erzählt, Corona habt ihr in Kanada verbracht, richtig? Also das heißt, das müsste dann so in etwa die Zeit gewesen sein.
Von Neuseeland waren wir, glaube ich, noch auf den Cook Island und dann waren wir noch auf den Philippinen und dann waren wir noch Afrika, also Tansania war auch wunderschön, also total toll. Und dann von Afrika sind wir wieder, also plus 30 Grad von Afrika sind wir dann quasi nach Kanada wieder gegangen, weil wir dann wieder nach 3 Jahren Sommer, Sonne, Fröhlichkeit, wollten wir wieder Skifahren gehen und haben dann gedacht, wir gehen jetzt nach Kanada zum Skifahren, was ja auch wirklich toll war. Und man darf zum Beispiel in Kanada 6 Monate bleiben und da muss man als Deutscher ausreisen. Also haben wir uns gedacht, wir gehen kurz nach Amerika rüber, für eine Woche und kommen dann wieder zurück. Das haben wir dann gemacht und kaum waren wir wieder zurück, ist quasi Corona ausgebrochen und Kanada war auch ziemlich schnell mit, wir machen die Grenzen zu, nichts geht mehr und bla bla bla. Und dann war es auch schon, also wir sind gerade wieder eingereist und zack, alles zu. Das war verrückt. Also das war...
Ihr habt quasi hinter euch die Tür zugemacht.
Ich wollte gerade sagen,
genau. So nichts geht mehr. Wir waren wirklich, am nächsten Tag waren wir wieder im Skigebiet und dann saßen wir mit Italienern im Lift und die haben dann erzählt, in Europa ist es völlig ausgerastet und da war das in Kanada noch gar nicht so. Ja. In Europa ist es völlig ausgerastet, alle brauchen Toilettenpapier und Italien ist zu und wir sind gerade noch rausgeflogen, bevor es zu war und ich so, was? Ja. Und dann 2 Tage später, Trudeau, so, Kanada ist zu, was? Ja, das war, also es ging alles viel zu schnell, weißt du, das konnte man gar nicht so fassen und dann gab es bei uns auch kein Toilettenpapier mehr.
Oh Lord, ey. Ja, das war auch ein ganz seltsamer Trend, das mit dem Toilettenpapier.
Das war seltsam, gell, das fand ich auch. Ich habe das ja überall gehört und konnte es gar nicht glauben. Und dann gehe ich in den Supermarkt, also zu Walmart, und dann Toilettenpapier ausverkauft. Like, was? Ja. Also es hat sich wirklich anscheinend in jedes Land hingezogen.
Der Trend war gesettet. Und dann haben sich alle gedacht, naja, wir finden es ja irgendwie ein bisschen lächerlich. Aber wer weiß.
Wir brauchen das. Das ist ja was wir brauchen. Ja. Es war auch verrückt. In Panama, habe ich gehört, waren die Bestimmungen so, dass nur Frauen durften raus am Montag, Dienstag und freitags und alle anderen Tage durften nur die Männer raus. Da habe ich so gedacht, gut, dass ich nicht mehr in Panama bin. Okay. Macht total Sinn.
Das macht, also auf so vielen Ebenen ist das schwierig. Ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen.
Ja, genau.
Ja, okay.
Das fand ich auch.
Das ist ein Thema für eine andere Folge und für andere politische Räume, die dann nochmal begangen werden können. Okay, also Kanada habt ihr dann Corona erlebt ohne Toilettenpapier, dafür mit kanadischer Freundlichkeit. Das ist ja gar nicht mal so lange her, auch wenn es sich irgendwie lange her anfühlt. Das heißt, von da aus, ja, du hast gesagt, ihr wart dann 3 Jahre da.
Das war wirklich schön. Also Kanada ist leider, besonders die Nationalparks sind ja schon sehr touristenüberflutet. Aber in der Corona-Zeit war es einfach, wir waren ganz allein unterwegs. Also überall waren nur noch wir, die Menschen gab es irgendwie nicht mehr. Es war auch erstmal so, dass es hieß, wir sollen rausgehen, wir sollen in die Nationalparks gehen, wir sollen nicht so viel in der Stadt sein, wir sollen in die Nationalparks gehen. Und dann sind wir in die Nationalparks gegangen und dann wurden quasi die Parkplätze irgendwann geschlossen. Wir sollten dann nicht mehr in die Nationalparks gehen. Ja, was denn jetzt? Also.
Ja. Geht dahin. Ja. Okay, ja, genau. Nein, nicht so.
Nicht so, anders. Wie denn anders? Wissen wir noch nicht. Und das ist auch.
Ja, das war ja.
Das ist auch
viel
eine gute Geschichte.
So
da waren wir einmal wandern, komplett allein im Wald unterwegs. Riesengroßer Wanderweg. Bestimmt 4 Meter breit. Kommt uns so ein Pärchen entgegen auf Fahrrädern. sehen uns, sind ungefähr noch 4 Meter entfernt, sehen uns, wir sind die einzigsten beiden, sehen uns, springen vom Fahrrad, schmeißen das Fahrrad weg und rennen in den Wald. Und wir so, was? Haben wir Blut im Gesicht?
Einmal umgedreht, ja, steht ein Grizzly vielleicht hinter uns.
Also, von denen war nichts mehr zu sehen. Und ich so, wir könnten die Fahrräder mitnehmen.
Also, dann kommen wir auch schneller von dem Grizzly weg.
Also wirklich, total verrückt.
Wow.
Total verrückt.
Ja. Ja. Ja, in der Zeit waren viele Sachen sehr verrückt und so rückblickend betrachtet viele Entscheidungen auch einfach sehr, sehr seltsam.
Ja, finde ich auch.
Aber gut, ne? Also wir sind alle, also wir sind irgendwie durchgekommen, viele
leider
andere
nicht,
leider nicht natürlich, aber ja, das heißt, danach seid ihr schon direkt nach Mexiko weiter.
Ja, also nachdem
mal, ne?
3 Jahre, und also es da war dann ganz einfach 3 Jahre einfach mal in Kanada zu bleiben. Das war also, das war das Einfachste. Ja. Einfach das Visum wurde einfach verlängert und da gab es gar keine Diskussion. Und als es dann alles wieder, ich sag mal, normal war und die Regelungen wieder fallen gelassen wurden, sind wir dann weiter nach Mexiko. Erstmal wieder weiterreisen ein bisschen, obwohl Kanada jetzt wirklich schon zu den Ländern führt, die quasi Heimat sind, besonders wegen den 3 Jahren, sind wir nach Mexiko und von Mexiko sind wir dann letztes Jahr durch Europa gereist. Genau, da habe ich vorhin schon erwähnt, dass wir dann in Portugal, weißt du, wir sind durch die ganze Welt gereist, nichts passiert, viele prekäre Situationen, alle geregelt, alles super, irgendwie gemanagt und dann kommst du in Portugal an und da wirst du dann ausgeraubt. Da habe ich auch gedacht, was? Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht habe ich gedacht, ich bin jetzt in Europa und dann habe ich halt alle Sicherheitsvorkehrungen habe ich einfach mal über den Tisch geworfen. Weil ich dachte, ist ja Europa.
Es gibt nichts,
ja,
was es hier
das
nicht
das habe ich festgestellt. Ich werde jetzt in Europa viel mehr aufpassen müssen. Ja, das war sehr schade. Aber ansonsten ist Portugal, es war ja auch die rumänische Mafia, also hatte jetzt auch nicht so viel mit Portugal zu tun. Ist Portugal ein super schönes Land.
Ja, steht
aber auch wieder
der
portugiesisch.
Liste auf jeden Fall.
Ja,
kleiner Nachtrag, leider auch portugiesisch, ja.
Ja.
Okay, also wir haben das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte von The Broad 15 Jahre innerhalb von knappen 2 Stunden
verrückt,
besprochen.
Ja, ja.
Ja, klar, jetzt zuletzt natürlich im absoluten Schnelldurchlauf. Trotzdem fand ich deine Einblicke total spannend und total cool. Wir schauen eigentlich immer so auf die Welt und auf die Reisen, dass wir sowohl die positiven als auch die negativen Seiten der Länder natürlich irgendwie aufmachen und auch hinter den Tourismus schauen.
Ganz wichtig, ja.
Und da gibt es einfach politische Situationen, da gibt es einfach Szenarien, die ja nicht immer Etepetete und Instagrammable sind und so weiter und nicht die absoluten Tipps, die man dann in einem schnell runtergeratterten Podcast irgendwie gibt, sondern hier ist eben der Platz dafür, dass man auch die nicht so tollen Szenarien und die Erfahrungen, die man außerdem auf der Strecke macht, besprechen kann und das in einer nicht neutralen Sicht, natürlich hat man immer die eigene Perspektive auf die Sachen, aber finde ich, ist trotzdem total wichtig, das auch mal mit zu beleuchten und ja, mit dieser Erwartung oder mit dieser Erfahrung auch so ein bisschen was anzufangen, wenn man dann nachreisen möchte. Vielleicht jetzt nicht unbedingt deine 15 Jahre, ich glaube, das betrifft jetzt die wenigsten Leute, die sagen,
jetzt
alles
leg ich
klar,
los.
Ich habe alles mitgeschrieben, jetzt geht's
also
los.
Also als erstes Kanada.
Wo war nochmal der Start? Genau, Kanada. Das wird es höchstwahrscheinlich nicht geben, falls doch, schreibt
ja,
uns gerne.
Das möchte ich auch gerne wissen. Ja. Ja, aber das finde ich sehr wertvoll, was du gerade angemerkt hast. Besonders das kritisiere ich auch immer stark, wenn ich die Instagram-Profile sehe, wo alles immer wunderschön ist gerade. Und ich denke, ich war ja auch da und so sieht es da jetzt nicht aus. Und da gibt es viel Müll zum Beispiel am Strand. In Thailand sind die Strände zum Beispiel unglaublich vermüllt. Und oder in Bali wurden zum Beispiel die Strände kurz vor Weihnachten erst aufgeräumt. Kurz vor Weihnachten hat man sich gedacht, jetzt kommen die Touristen, jetzt müssen wir die Strände schnell aufräumen und davor schmeißen die einfach den Müll in den Urwald und dann regnet es und dann fließt quasi der Strom vom Urwald runter ins Meer und nimmt den ganzen Müll quasi mit. Und ja, das ist halt auch sehr
Ja, nicht nur das. Also es ist ja auch, ne, die Touris, die da hingehen, finden dann auch den eigenen Müll wieder. Genau. Also ja, es reisen ihre Müll hinterher sozusagen. Also von daher, das sind einfach große Themen, die gehören dazu. Trotzdem, du hast es gerade angesprochen, Instagram ist ein gutes Stichwort. Denn wie immer werden wir auch ein paar Fotos zu der Folge dann posten. Das haben wir natürlich noch gar nicht besprochen. Wenn du uns ein paar Fotos zuschicken würdest, würden wir die natürlich mit deiner Verlinkung und so weiter posten. Super, dankeschön. Genau, also wie immer gibt es da auch so ein paar visuelle Eindrücke zu allem, was so erzählt wurde. Genau, folgt uns da gerne, schaut mal vorbei, dann seht ihr auch, worüber wir so gesprochen haben. Ansonsten an euch natürlich der Aufruf, wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn euch unser Podcast generell gefällt, dann schaut gerne mal auf unseren Plattformen vorbei, wo ihr so eine Bewertung dalassen könnt. Das wird uns total freuen. Das ist auch super für den Algorithmus. Das heißt, es hören uns auch wieder mehr Leute. Und das heißt nicht, dass es nur gut für unser Ego ist, sondern das heißt auch, dass mehr Leute auf die Idee kommen, sich bei uns zu melden und von ihren Reisen und von ihren Erfahrungen zu berichten. Also so erhält sich das System sozusagen selbst. Jetzt schon seit 6 Jahren und wir würden gerne weitermachen, wenn es sich irgendwie einrichten
ließe. Und ich kann nur sagen, die beiden sind echt klasse.
Ich danke dir. Ja, es war auch wirklich richtig cool, mit dir zu sprechen. Ne? Also hier in dieser Podcast-Welt, wenn man sich auch erst immer nur so per E-Mail oder per Instagram mal so hin und her schreibt, alles klar, wann ist die Aufnahme und so, da hat man zwar vielleicht mal ein paar Sätze miteinander gewechselt, aber in so einer Aufnahme von 2 Stunden lernt man sich doch besser kennen, als man so denkt. Und bis jetzt waren es immer nur sehr sympathische Menschen, mit denen wir hier sprechen durften. Und du warst auf jeden Fall keine Ausnahme. Es war wirklich schön mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Berichte und deine Erfahrungen.
Ich danke euch.
Ja, wie gesagt.
Es war sehr, sehr nett.
Sehr gerne, ja. Es war uns ein Fest. Genau, hört gerne auch das nächste Mal wieder rein.
In drei Wochen
gibt es wieder was von uns. Und ja, bleibt uns gewogen. Schaut bei Ricarda vorbei. Sie postet nicht oft was, aber es ist bestimmt trotzdem toll bei ihr. Und genau. Schaut in die Bücher rein. Wir verlinken natürlich auch deine Website und da könnt ihr dann mit Sicherheit auch die Bücher finden.
Ja, die sind auch alle auf der Website verlinkt. Auch das packen wir natürlich alles in die Shownotes und ja, da so findet ihr das dann entsprechend.
Super. Ganz genau.
Dann hören wir uns alle in 3 Wochen wieder.
Machen wir.
Auch an meiner Stelle nochmal vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.